Wunderschönen guten Abend. Wie gesagt, am letzten Mittwoch im Monat jeweils das Chaos Radio. Der Blue Moon mit dem Chaos Computer Club im Studio. Heute, am heutigen Mittwoch, an Chaos Radio 111. Der Frank, der Harald und der Huckel.
Hallo.
Der Huckel hat keinen richtigen Namen. So ist das bei Hackern. Also das wisst ihr vielleicht, wenn ihr, was man da gesehen hat, Hackers gesehen habt. Dann wisst ihr, The Plague. Ich weiß, ich hab's heute mit The Plague. Es tut mir sehr leid. Ja, schön, dass ihr da seid, Jungs. Wunderschönen guten Abend. Chaos Radio 111 hat folgendes Thema.
Verschlüsselung.
Wie, das war's schon?
Nee, wir haben eine Mission heute Abend. Wir wollen euch nämlich final erzählen, final, wie das mit der Verschlüsselung funktioniert. Finale. Das heißt, wie ihr eure Daten auf eurem PC verschlüsselt, am besten auch noch die Mails gleich mit. Und wir wollen, dass nach dieser Sendung möglichst keine Fragen mehr offen sind. Es gibt keine Ausrede mehr. Ich wusste nicht, wie das geht und keine Ahnung. Wir wollen es heute Abend auf jeden Fall erklären. Wir haben ja irgendwie Experten für die ganzen Betriebssysteme dabei. Und ich glaube, außer für BSD, aber selbst da...
Das kriege ich hin.
Nein, also wir wollen euch erzählen, wie geht's unter Windows, wie macht man das auf dem Mac und natürlich auch unter Linux.
Und das sind auch so Fragen, die dann auch durchaus mal gestellt werden dürfen. Also heute dürfen auch Windows-User
Support anrufen. Genau,
heute aber nur, wenn es um Verschlüsselung geht. Genau, aber immerhin. Ich meine, also das ist ja quasi das ist eine neue Sendung. Ära. Eine neue Ära in dieser Sendung. Chaos Radio 111. Wenn ihr anrufen, mitreden wollt, dann macht das an der Fritz-Hotline unter 0331 70 97 110. Bitteschön. Bevor wir einsteigen, kurze Rückschau auf die letzte Sendung im Februar. Nein, das war nicht die letzte, das war die vergangene Sendung. Da hatten wir eine Anruferin aus Kiel, die erzählte, dass da bei der Landtagswahl, die war am 20. Februar, dass da mit Bleistiften Kreuzchen gemacht werden dürfen, was ja doch eine Einladung zur Wahlfälschung ist, weil Kreuzchen kann man weggradieren und woanders ein Kreuzchen wieder hinsetzen. Jetzt gibt es sehr viele logische Gründe und auch plausible Gründe, die für die Absurdität einer solchen Annahme sprechen, ja. Nichtsdestotrotz hat es eine Beschwerde gegeben beim Landeswahlleiter in Schleswig-Holstein. Also es gibt, nach den Wahlen gibt es einen Bericht über die Vorprüfung zur Entscheidung über die Gültigkeit der Landtagswahlen vom 20. Februar 2005. Da ist ein Einspruch von Herrn Jan-Christoph Möller aus Lübeck eingegangen. Inhalt des Einspruchs wie folgt. Der Einspruchsführer trägt in seiner Einspruchsbegründung vor, dass in seinem Wahlbezirk zur Stimmabgabe ein handelsüblicher Bleistift ausgelegt worden sei. Es bestünde nach seiner Auffassung bei der Verwendung von radierfähigen Stiften zur Kennzeichnung von Stimmzetteln die Möglichkeit der nachträglichen Manipulation. Ihm sei bekannt, dass aus diesem Grund in den rechtlichen Bestimmungen anderer Bundesländer die Pflicht zur Ausstellung der Wahlzettel mit nicht radierfähigen... Ergebnis der Vorprüfung. Der Einspruch ist unbegründet, ein Wahlfehler ist nicht erkennbar. Basta, next. Nee. Wahlrechtlich ist zur Landtagswahl, wie auch zur Europawahl, zur Bundestagswahl und zu allen anderen Wahlen und Abstimmungen in Schleswig-Holstein die Art der zu verwendenden Schreibstifte nicht vorgeschrieben. Mhm. Es können zur Kennzeichnung des Stimmzettels demnach nicht nur Tintenstifte, Filzstifte oder Kugelschreiber, sondern auch Bleistifte benutzt werden. Die Landeswahlordnung sieht an verschiedenen Stellen Vorkehrungen vor, die sicherstellen, dass gekennzeichnete Stimmzettel nicht von Mitgliedern oder von Dritten gefälscht oder beziehungsweise radiert werden können. Mhm. Beaufsichtigung und Öffentlichkeit beim Auszählen und verschließen und so weiter und so fort.
Denke ich, ist nachvollziehbar, aber trotzdem hat uns ein Chaos-Radio-Zuhörer auch noch Bilder geschickt aus der Wahlkabine, was natürlich auch schon mal interessant ist, dass es mit dem Foto-Handy in der Wahlkabine und sowas. Da gibt es ja auch noch so ein paar Probleme, aber da gehen wir nochmal
Videos
rein. Da lagen also auch wieder Bleistifte und ich glaube, das war in Nordrhein-Westfalen.
In Baden-Württemberg
war das, genau.
Interessant vielleicht noch der letzte Absatz dieser Begründung, warum der Einspruch unzulässig ist. In diesem Zusammenhang ist auf Folgendes hinzuweisen. Anlässlich der Prüfung der Bundestagswahl 1998 hatte der Deutsche Bundestag die Bundesregierung um Prüfung gebeten, ob die derzeit geltende Vorschrift dahin geändert werden sollte, dass Bleistifte nicht mehr als Schreibstifte zugelassen werden. Das Bundesinnenministerium hat daraufhin ausgeführt, dass im Falle einer Regelung, wonach die Art der Schreibstifte gesetzlich vorgeschrieben wird, die Verwendung anderer Stifte zu einer ungültigen Stimmabgabe führen würde. Das heißt, letztendlich ist das total super, dass wir das mit Bleistiften auch machen können.
Super. Ja. Gibt es denn einen Bundesnormalbleistift?
Mit Sicherheit. Na, genormt sind die ja alle. Ne? Mhm. Und wer uns das beste Angebot macht, den erklären wir zum Bundesnormbleistift in der nächsten Sendung, Chaos Radio. Wenn wir vielleicht so ein paar Kästen Bier bei rumspringen. Oder so.
Verschlüsselung ist unser Thema heute.
Ja.
Wir wollen euch erklären, wie funktioniert es, wie verschlüsselt ihr eure Daten, wie könnt ihr eure Daten auf eurem PC, auf eurem Laptop, auf eurem Mac so sicher machen, dass niemand da rankommt. Es gibt dazu einen aktuellen Anlass. Das eine ist die vergangene Sendung, nicht die letzte, sondern die vergangene Sendung, Fighting the War, wo auch als Feedback von euch kam, dass, okay, jetzt habt ihr so viel drüber geredet und wie ist das und alles ist schlimm und was kann ich denn jetzt eigentlich machen, wie kann ich mich da schützen? Das eine ist tatsächlich, die E-Mails zu sichern, das heißt also mit einer Verschlüsselung zu schützen, das heißt also quasi die E-Mails in den Briefumschlag zu stecken, dass sie also auf dem Transportweg nicht gelesen werden können. Interessant ist aber auch, was passiert mit den Daten, wenn sie nicht mehr auf dem Transportweg sind. Es gibt ja diesen Begriff des Fernmeldegeheimnisses, des Briefgeheimnisses, das betrifft also die Nachrichten, wenn sie auf dem Weg vom Absender zum Empfänger sind. Das heißt also, wenn ich einen Brief in den Briefkasten werfe und der Holger holt ihn bei sich aus dem Briefkasten, da gibt es noch so ein paar feine Details, was ist zu dem Zeitpunkt, wo der Brief im Briefkasten liegt. Das gleiche ist mit der Frage, wann ist eine E-Mail bei dem Empfänger angekommen, wenn sie im Postfach liegt, wenn sie abgeholt wird, wenn sie aufgemacht wird. Interessant ist aber auch mit den Sachen, also wenn sie definitiv auf dem Rechner liegen, das heißt also, ich habe sie runtergeladen mit meinem E-Mail-Programm, sie liegen bei mir auf dem PC und die Polizei kommt, möchte meinen Rechner beschlagnahmen, um zum Beispiel an diese Daten ranzukommen. Dann haben sie die Daten, die liegen natürlich auf der Festplatte. Und wir wollen jetzt als erstes mal erzählen, welche Möglichkeiten gibt es, meine Daten so zu schützen, dass nur ich sie lesen kann.
esta vez que no lo quieres ya, que no lo quieres ya, que lo quieres quemar, que lo quieres doblar, y yo aquí tocando. Esta vez que no lo quieres ya, que no lo quieres ya, que lo quieres quemar, que lo quieres doblar, y yo aquí tocando.
Radio 111 ist es, das ihr hört. Es geht um Verschlüsselung. Also vergangene Sendung, vergangenen Montag in Chaos Radio 110 war die These, wir haben den Krieg verloren, und zwar der Krieg um die Sicherheit unserer Daten. Den brauchen wir gar nicht mehr weiter zu kämpfen, denn Sie, also die interessierten Kreise, oder wie heißt es bei Behörden?
Bedarfsträger.
Bedarfsträger, genau, denn die Bedarfsträger haben den Kampf um unsere Daten gewonnen. Also müssen wir jetzt einfach gucken, wie wir die Reste, die noch auf unserer Seite liegen, denn so geschützt kriegen, dass die Bedarfsträger sich wenigstens daran die Zähne ausbeißen. Und genau das wollten wir heute erklären. Beziehungsweise ihr erklären, ich mir lassen.
Richtig. Es gibt einen aktuellen Anlass, ich hatte das eben schon angedeutet, dass also die sozusagen, die Bedarfsträger haben auch oder demonstrieren auch ganz gern mal, dass sie das eigentlich auch gern tun und bei den Leuten einfach mal hingehen und deren Daten nehmen. So passiert es bei einer Richterin, die hat daraufhin Verfassungsbeschwerde eingelegt, und es ist auch Anfang März vor dem Bundesverfassungsgericht verhandelt worden. Das ist ein bisschen knifflig, weil da sehr viele interessante juristische Aspekte mit reinspielen. Das ist also eine Richterin, die wurde beschuldigt, dass sie Dienstgeheimnisse verraten hat, weitergegeben hat, das war an die Presse. Und die Ermittlungsbehörden wollten wissen, mit wem sie Kontakt hatte über ihr Telefon. So, jetzt haben sie aber die Verbindungsdaten von dem Telefon nicht direkt bekommen. Und haben aber gewusst, dass sie Einzelverbindungsnachweise
bekommen. Warum haben die eigentlich nicht bekommen? Ich dachte, die kriegt jeder, der fragt.
Naja, es gibt da schon noch ein paar Grenzen für. Und wenn sie aber auch schon gelöscht sind, also wenn es zu lange her ist, dann sind sie eben nicht mehr da.
Richtig.
So, sie hatte die aber auf dem Rechner geladen. Das heißt also, es gibt ja die Möglichkeit, einen Einzelverbindungsnachweis nicht auf Papier, sondern elektronisch zu bekommen mittlerweile. Dann bekomme ich zum Beispiel eine E-Mail oder eine Datei als Dateianhang, wo das drin ist. Und die speichere ich dann bei mir auf dem Computer. So, das wusste offensichtlich die Polizei oder hat es vermutet. Und daraufhin sind sie zu ihr gegangen und haben ihren Computer beschlagnahmt mit diesen Einzelverbindungsnachweisen. Mhm. Und haben damit natürlich über diesen Umweg dann trotzdem wieder die Verbindung von ihrem Mobiltelefon bekommen, weil sie dann sehen konnten, wann sie mit wem telefoniert hatte. Und das waren die Daten, die sie eigentlich haben wollten. So, und es ist natürlich, das Ganze ist jetzt vors Bundesverfassungsgericht gegangen, weil die Richterin der Meinung war, das geht so nicht. Das sind Telekommunikationsdaten, die sind geschützt und außerdem ist sie Richterin, das heißt damit also auch schon mal eine geschützte Berufsgruppe.
Und Frau Merkel ins Wohnzimmer zu spionieren, das geht ja schon mal gar nicht.
Richtig. Und wie gesagt, also das Interessante dabei ist, also zum einen hat das Gericht gesagt, okay, es ist halt eine geschützte Berufsgruppe, das ist aber, sagen wir mal, der uninteressante Fall, weil das wird auf uns hier alle nicht zutreffen. Mhm. Die Sache ist aber auch, dass die E-Mails, die auf dem Computer lagen, tatsächlich dann nicht mehr durchs Fernmeldegeheimnis geschützt sind. Das heißt also, die Polizei kann das beschlagnahmen, genauso wie einen Brief, den ich aus dem Briefumschlag rausgenommen habe, bei mir zu Hause abgeheftet habe, der dann im Schrank steht. Der unterliegt also nicht mehr diesem Briefgeheimnis, sondern ist einfach ein Ding in meiner Wohnung, der beschlagnahmt werden kann, wie jeder andere Gegenstand auch. Mhm.
Die Geschichte von der Richterin war jetzt ein mögliches Szenario. Also irgendjemand aus irgendeinem Grund möchte gerne die Staatsanwaltschaft meine gesamte Korrespondenz haben, reitet bei mir ein, nimmt meinen Rechner mit und kann darum die E-Mails lesen, die ich habe. Wer hört mich an welcher Stelle noch ab?
Ja gut, ob jetzt jemand abhört oder nicht, ist jetzt gar nicht mal gut. Also in jedem Fall ist halt die Frage, wenn ich verschlüsseln will, dann gegen was will ich mich eigentlich wehren? Mhm. Wo ist die Bedrohung des Mitlesens, gegen die ich mich schützen will? Das kann also eben sein, dass man sich irgendwie wehren möchte gegen Überwachung staatlicherseits, also dass man irgendwie vermutet, dass hier eine Telekommunikationsüberwachung aufgeschaltet sein könnte, also sowas wie eine Telefonüberwachung, nur eben dann für die E-Mails.
Das sind die Leute, die heute noch ein Klicken in der Leitung hören, ne?
Ah, ja, naja, das höre ich auch öfter. Das höre ich auch öfter, aber...
Echo. Nee. Dabei telefoniere ich doch schon über das Internet.
Ne? In Zeiten des digitalen Telefonnetzes hat man da keinen Knacksen mehr. Ja, dann gibt's natürlich zum Beispiel das Bedrohungsszenario, dass irgendein böser Administrator beim Internetprovider sitzt, der irgendwie die E-Mail seiner Kunden mitliest.
Aus Langeweile oder warum auch immer.
Ja, aus welchen Gründen auch immer. Muss ja gar nicht mal mein Internetprovider sein. So eine E-Mail, die wird ja durchs weltweite Internet irgendwo geroutet und also durch die Gegend geschickt. Und da können viele Stellen unterwegs am Transport der Nachricht beteiligt sein und die könnten eben diese E-Mail oder was auch immer eben einsehen. Dagegen könnte ich mich schützen wollen. Wenn es um mobile Computer insbesondere geht, kann ich mich gegen den Diebstahl oder auch das Vergessen liegen lassen, Verlust von diesem Rechner wehren wollen. Wenn ich jetzt hier auf meinem Notebook irgendwie alle meine E-Mails drauf habe, eine Kopie davon und der wird mir gestohlen, dann kann das halt jeder entsprechend auch lesen. der das Gerät hat. Auch zum Beispiel gibt es den Fall, dass man einen Rechner gebraucht weiterverkauft und man möchte irgendwie sicherstellen, dass da keine Spuren mehr sind. Da gibt es ja auch immer wieder Anekdoten, dass mal Behörden irgendwelche Computer oder Festplatten verkaufen und da... Ja, ja, genau. Ne?
Sämtliche Geheimagenten, was war das?
Ja, sehr schön typischer Fall sind irgendwelche internen Präsentationen von Firmen, die auf irgendwelchen Laptops, die dann irgendwie beim Pinkeln geklaut werden oder sonst irgendwie liegen gelassen werden im Taxi abends nach einem Kneipenbesuch. Das passiert selbst den Geheimdiensten und offensichtlich scheinen die es auch nicht für nötig zu halten, die Daten auf den Laptops zu verschlüsseln. Naja, mittlerweile vielleicht schon, aber wir hatten genug Fälle.
Das sind ja nur Finten. Die echten Daten, die sind
ganz anders. Du meinst, dass sie mit Absicht geleakt wurden?
Ja, 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 ja. Aber es ist ja auch schon bekannten Hackern passiert. Irgendwie in einem Freund von uns saß im Gesundbrunnen Bahnhof mit aufgeklapptem Notebook, kamen zwei junge Herren vorbei, haben ihm das mal abgenommen.
Ja gut, aber er hat ihm auch jegliche Verschlüsselung nichts genutzt.
Ja, er hatte aber auch dann natürlich seine gesamten firmenrelevanten Daten da drauf und hatte erstmal Angst sozusagen, dass die Firma... Das jetzt auch nicht so positiv.
Aber ich glaube nicht, dass Menschen, die zu zweit anderen Menschen in der U-Bahn den Rechner wegnehmen, in der Lage sind, auch nur im Ansatz zu verstehen, was da geschrieben
aber ist. Aber ärgerlich ist es natürlich schon, wenn jetzt wichtiger Source Code drauf liegt für ein folgendes Produkt und der dann einfach weg ist, der Laptop mit den Daten. Ja, im Übrigen, weil du meintest, da würde auch keine Verschlüsselung helfen. Es gibt sehr wohl Verfahren, aber das kommen wir später vielleicht noch drauf, wo man das zum Beispiel mit einem Bluetooth-Handy verknüpft. Das heißt, in dem Moment, wo das Notebook weiter vom Handy entfernt wird, als irgendwie der Empfang ist, dann wird das eben alles...
Blöd, wenn das Handy gleich noch mit abgezogen
wird. Ja, genau.
Ja. Kannst ja sagen, ich habe kein Handy, ich telefoniere immer über das Internet. Was? Ey, dann gib gleich doppelt her.
Ja, Bedrohungsszenarien. Gut, das sind jetzt so ein paar gängige Szenarien und dann gibt es eben Maßnahmen gegen diese Bedrohungsszenarien, die man machen kann. Und wenn wir über Verschlüsselung sprechen, da gibt es ganz viele unterschiedliche Dinge. Jetzt, wenn man wieder den E-Mail-Fall sich anschaut, dann kann man unterscheiden im Wesentlichen zwischen einmal einer sogenannten End-to-End-Verschlüsselung. Das heißt, dass ich jetzt beim Versenden eine E-Mail, die bereits verschlüsselt, die zum Beispiel jetzt an den Holger schicke, und er sie dort entschlüsselt, dann ist sie den kompletten Übertragungsweg verschlüsselt, sie ist auch auf seiner Festplatte verschlüsselt, sie ist auch auf meiner Festplatte verschlüsselt und nur wenn ich bzw. er sich mit dem entsprechenden Passphrase authentisiert, dann kommt er dann noch ran. Das ist relativ kompliziert, in Anführungszeichen von der Bedienung her, ist nicht so der Normalfall. Und vor allem geht das nur, wenn man sich halt vorher abgesprochen hat und so weiter und so weiter. Dann gibt es die Möglichkeit, die E-Mail nur auf dem Transport zu verschlüsseln. Das wird also zwischen E-Mail-Servern gemacht unter Umständen, ist aber das Schutzniveau relativ niedrig.
Das ist ja für mich auch nicht nachvollziehbar, ob das jetzt tatsächlich passiert oder nicht.
Vor allem, was noch dazu kommt, ist, dass wenn du zum Beispiel einen Anbieter wie GameX oder Web.de oder sowas benutzt, dann müssen die auf Anordnung der Behörden natürlich die Sachen auch entschlüsseln. Das heißt, also, sobald die diese Verschlüsselung veranlassen, müssen sie sie auch den Behörden entschlüsseln. Was anderes ist, wenn du jetzt zum Beispiel einen eigenen Server betreibst, und ich betreibe auch einen eigenen Server, dann könnten wir über diese Server verschlüsselt machen, aber das ist ja eher die Ausnahme.
Doch, ja.
Also jetzt in unseren Kreisen nicht, aber...
Oh.
Wie, du hast keinen eigenen Mail-Server?
Nee, ich habe Freunde, die sind Hacker.
Ach so. Ja, und dann gibt's eben noch den letzten Punkt, den wir auch schon mit angesprochen hatten, ist eben das sogenannte Encrypted Storage, also verschlüsselte Datenaufbewahrung, verschlüsselte Datenträger, wo man auf dem Notebook, auf der DVD, auf irgendetwas, auf der Festplatte, wo einfach Datenträger verschlüsselt mit dem Inhalt da drin. Das können natürlich auch E-Mails sein, und das ist dann sozusagen, dass eine E-Mail ganz normal, unverschlüsselt, übers Netz empfangen wurde vom... Da ist sie ja noch rechtlich geschützt durch das Fernmeldegeheimnis. Nachdem ich sie abgerufen habe, verliert sie den rechtlichen Schutz, aber ich kann sie eben in den Schutz der verschlüsselten Datenträger eben überführen.
Ein schöner Produktname für so ein Krypto-Tool, Schlutz.
Genau. Es macht sich auch ganz gut, da irgendwelche MP3-Files und Filme, die man nicht illegal aus dem Internet runterlädt, abzulegen. Mhm. Für den Fall, dass es doch mal eine Hausdurchsuchung geben könnte, aus Versehen. Dann findet die Polizei im Zweifelsfall dann ein paar verschlüsselte Festplatten, wo Rauschen drauf ist, wo einfach nichts Verwertbares drauf ist. Kann im Zweifelsfall auch hilfreich sein.
Die Telefonnummer dieser Sendung ist die Fritz-Hotline, denn ihr hört die Luna Fritz und heute ist letzte Mittwoch im Monat Chaos Radio 111. Und die Telefonnummer lautet 0331 70 97 110. Wenn ihr also die ein oder andere Anmerkung oder Frage zur Verschlüsselung eurer Daten oder eurer Kommunikation habt, dann seid ihr herzlich eingeladen anzurufen, so wie Robert das getan hat. Hallo Robert.
Hallöchen.
Hallo.
Hallo.
Ich habe mal eine Frage an euch, und zwar besitze ich da einen Rechner, den ich regelmäßig immer mit ins Wohnheim nehme. Und dort teile ich mir leider mein Zimmer mit jemandem. Und da ich nun schon Passwortschutz bei mir drin habe, ich habe einen Windows-Rechner, und ich auch vor ein paar Jahren mal gesehen habe, wo die allererste Windows XP-Variante rauskam, dass man dort einen Datenträger zur Passwortschutz nehmen kann. Wie man das nochmal hinkriegt, beziehungsweise ob das auch noch so sicher ist oder nicht.
Also für Windows würde ich dann gleich nach den Nachrichten wahrscheinlich mal ein Tool vorstellen, von dem ich glaube, dass es gut geeignet ist und gut zu benutzen ist, vor allem auch sicher ist. Die Windows eingebaute Verschlüsselung, die kommt mir jetzt so ein bisschen, ich habe sie mal probiert jetzt als Vorbereitung für die Sendung. Ich muss irgendwann ein Passwort eingeben, das kam mir ein bisschen komisch vor.
Na, ich glaube, ihr redet jetzt über zwei getrennte Sachen.
Aber ich finde die Vorstellung, dass ein Fenster aufpoppt, entschlüsseln, ja oder abbrechen.
Aber ich denke, der Anrufer meinte eher, dass es eigentlich nur ein Passwortschutz und keine Verschlüsselung, worüber er sprach.
Oder was? Ja, eigentlich, ja, das ist, das ist schon Ewigkeiten her. Also kurz nachdem Windows XP Professional rauskam, da habe ich bei mir mal noch das alte Diskettenlaufwerk dran gehabt. Und da konnte ich auf das Diskettenlaufwerk zur Anmeldung an meinen Account konnte ich halt eine Diskette einschieben und darauf wurde das Passwort gespeichert.
Ah, raffiniert.
Und nun habe ich Service Pack 2 und suche irgendwie vergebens und würde es aber gerne wieder haben wollen. Ob das da noch vorhanden ist oder nicht.
Wow, das ist...
Und wenn es noch da ist, ob es gültig oder eine vernünftige Verschlüsselung ist oder nicht, weil nützt ja nichts, wenn jetzt jemand das Ding sich kopiert und dann...
Ja, gut. Also grundsätzlich ist es so, dass der Passwortzugang bei Windows bietet nur begrenzt Schutz. Also ich weiß natürlich nicht, wie fit deine Mitbewohner sind, aber wenn sie die Festplatte ausbauen und den anderen Rechner einbauen, dann können sie natürlich die Daten einfach lesen.
Ja. Na gut, das würde mir auch auffallen, wenn sie das ausbauen, weil der ist ja permanent offen.
Ja gut, also es ist halt aber nochmal auch anzumerken, dass jetzt der reine Passwortschutz, also so ein Login, so ein Anmeldepasswort, wie es unter den unterschiedlichsten Betriebssystemen gibt, jetzt keine Verschlüsselung im Sinne dessen ist, was wir in dieser Sendung auch besprechen wollen. Ja, das ist also keine Verschlüsselung der Daten, sondern es ist lediglich ein Zugriffsschutz, den das Betriebssystem mehr oder weniger gut implementiert. Und
Zugangsschutz, also nicht Zugriffsschutz,
ja, sondern Zugangsschutz. Richtig, ja. Genau. Und diese Art von Zugangsschutz, die sind in der Regel äußerst leicht zu umgehen für Leute, die ein bisschen Ahnung haben.
Na gut, und dann ist meine nächste Frage, und zwar wollen wir uns jetzt, also meine Kumpels und ich wollen uns jetzt ein weites LAN-Netzwerk legen, also beziehungsweise wollen uns zulegen, und da wollten wir mal fragen, welche Verschlüsselung da am sinnvollsten wäre, ob wir die von der Netzwerkkarte nehmen, die Hardware-Verschlüsselung, oder ob wir uns da auf extra ein Tool zulegen sollten.
Im Zweifelsfall auf jeden Fall immer noch irgendwas rüberpacken, was sicher ist. Aber das kann natürlich dann beliebig kompliziert werden.
Ja, Moment, das ist jetzt die Frage, geht es dir um die Kommunikation zwischen dem Router, den du dann haben wirst, und deinem Rechner, um die zu verschlüsseln? Oder geht es dir nur darum, den Zugriff auf den Router zu verschlüsseln, also dass da ein ordentliches Passwort draufkommt?
Generell, damit wir untereinander, also wenn jetzt, sagen wir mal, wenn wir jetzt irgendwo auf einer LAN-Party sind, wir alle haben den Rechner mit und jeder hat, sagen wir mal, seine LAN-Karte installiert und zusätzlich noch die andere Karte, damit jetzt nicht irgend so ein etwas gelesenerer Computer-User halt über diese dann halt eine Brücke herstellt und generell auf unsere Rechner zugreift.
Da würde ich die MAC-Adressen am Router registrieren.
Ah, das hilft am allerwenigsten. Nein. Also gängige aktuelle WLAN-Router werden mit WPA, nennt sich das, ausgeliefert. Und das würde ich sagen, für eine LAN-Party ist das doch ein hinreichender Schutz, dass das WPA, wenn man das verwendet, mit entsprechenden
Schlüssen. Ist auf jeden Fall eine deutliche Spaßbremse. Also für die Angreifer.
Robert, eine gute Nacht. Danke für deinen Anruf.
Ja, danke.
Okay. Ciao. Tschüss. Und warum das mit der MAC-Adresse nicht so gut ist, das wüsste ich ganz gerne, und zwar nach den Nachrichten.
Morgen ist schon wieder Donnerstag.
Frage Nummer 1. Wie heißt die neue Band von Fritz-Moderator Martin Petersdorf?
Keine Ahnung.
Wie viel Gramm enthält ein handelsübliches Päckchen Backhefe?
Nicht, das ist eine Fangfrage.
Unter welchem Namen ist die Popsängerin Alicia Moore besser bekannt?
Unglaublich.
Das ist auf jeden Fall ein Mann.
Welcher bewaffnete Konflikt wurde durch den Vertrag von Panmunjom beendet?
Also,
das ist echt so eine blöde Frage.
Welcher Nationalität war der Komponist Edward Grieg?
Da gehen wir direkt in die nächste Runde, oder?
Das Fritz-Kneipen-Quiz mit Tommy Walsh.
Ganz klar.
Jede Woche Donnerstag woanders.
Morgen Abend im Zelig in Cottbus.
Aber immer ab 22 Uhr.
Mehr Infos fritz.de und im Radio.
Fritz vom RBB.
3:30.
Fritz Info.
Nachrichten.
Mit Mario Bartsch.
Nach 3 Wochen zäher Verhandlungen haben sich die 5 Vetomächte des UN-Sicherheitsrats am Abend auf eine gemeinsame Erklärung zum Atomstreit mit dem Iran geeinigt. Der Text solle möglichst noch im Laufe des Tages von den anderen 10 Mitgliedern des Gremiums verabschiedet werden, sagte der britische UN-Botschafter Perry. In der Erklärung werde der Iran aufgefordert, seine Aktivitäten zur Urananreicherung aufzugeben. In Berlin beraten die Spitzen der Großen Koalition seit dem Abend über die geplante Gesundheitsreform. Sie wollen die Ziele der Reform formulieren und den Fahrplan festlegen. An der Runde nehmen unter anderem Bundeskanzlerin Merkel und Vizekanzler Müntefering sowie CSU-Chef Stoiber teil. Der SPD-Vorsitzende Platzek musste wegen eines Hörsturzes absagen. In Frankreich haben die Gewerkschaften zu neuen Protesten aufgerufen. Gestern hatte es die größten Demonstrationen und Streiks seit Jahrzehnten gegeben. Sie richten sich gegen die geplante Lockerung des Kündigungsschutzes für junge Arbeitnehmer. Gewerkschaften sowie Schüler- und Studentenverbände wollen am kommenden Dienstag wieder Aktionen durchführen. Bei den Rettungsübungen für die Fußball-WM hat es offenbar massive Probleme gegeben. Das berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. So sei in der vergangenen Woche die Übung in Berlin abgebrochen worden, weil die Rettungskräfte den Anforderungen nicht gewachsen gewesen seien.
Wetter.
Heute Nacht gibt es stellenweise immer mal Regen bei Tiefstwerten zwischen +4 und 0 Grad. Morgen wird es heiter bis wolkig bei Höchstwerten zwischen 11 und 14 Grad.
Verkehr.
Mit keinen aktuellen Meldungen, überall eine gute Fahrt.
Vielen Dank, Mario Bartsch. 5:55.
Und wenn im Radio 101,5, dann Fritz in Frankfurt oder. Blue Moon.
Das Chaos Radio, immer am letzten Mittwoch im Monat, heute Ausgabe 111 und es geht um Verschlüsselung, Verschlüsselung eurer Daten und Verschlüsselung eurer Kommunikation. Wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, seid ihr eingeladen anzurufen unter 0331 70 97 110. Radio 111, Thema Verschlüsselung. Eben hat jemand, wie war das im Chat gefragt, was wir eigentlich machen, während die Musik läuft?
Genau.
Also normalerweise suchen wir unsere Visitenkarten. Genau.
In der Realität wurde hier gerade eine
Office Space
Nacherzählung.
Genau.
Ein Happening, ein Office Space Happening.
Backup in your ass with the resurrection.
Yeah.
Was wir vor den Nachrichten hatten, gibt es übrigens, ich glaube, 6 Euro bei Amazon, den Film.
Im Übrigen möchte ich zu dem Nachrichtenblock möchte ich noch anmerken. Ja, das hat sich jemand beschwert, dass die Reklame so laut war. Da möchte ich noch anmerken, dass es keine Reklame ist.
Es war keine Reklame, sondern ein Trailer. Das erkennt man daran, dass vorne TRL davor steht. Guck da.
Aha,
jetzt wo du es sagst. Falscher Monitor. Ah, nee, wieso ist denn dein Monitor?
Da hat was hochgescrollt.
Hier steht das Promo, das klingt ja doch wieder nach Werbung.
Promo ist Eigenwerbung, also keine Fremdwerbung. Die heißt Reklame bei uns und ist eindeutig getrennt durch ein akustisches... Und
wird nur bis 20 Uhr gesendet.
Vielleicht müssten wir da mal eine Sendung über die Erkennungsmerkmale machen.
Die Verpackung nennt man das. Also wir Fachleute nennen das Verpackung. Das Format ist doch nicht... Nein.
Web.
Das, genau, wir waren bei der der Harald, der
leicht springt mir über die Spur.
Ja, genau.
MAC-Adressen und
genau, ich hatte gesagt, das wäre doch eigentlich ganz toll, wenn man die MAC-Adresse am Router registriert, weil dann könnte sonst keiner diesen Router benutzen. Da sagt der Harald, geh fatt.
Musik ein bisschen leiser.
Was? Wieso soll ich die Musik leiser machen?
Ein bisschen
in deinem Kopfhörer klingt das alles anders als das, was on air geht. Also bitte misch dich nicht ein.
Okay.
Misch dich einfach nicht in Dinge ein, von denen du nichts verstehst. Ich rede hier ja auch nicht über Verschlüsselung.
Ja. Gut. Es ist also so.
MAC-Adressen. Warum, genau. Warum sind MAC-Adressen nicht geeignet, um...
Na gut, zuallererst erstmal bei den MAC-Adressen geht es eben nicht um Verschlüsselung, sondern das ist eine Authentisierung quasi, eine Authentisierung basierend auf dieser angeblich weltweit eindeutigen Hardware-Adresse.
Das ist wieder der Unterschied zwischen Zugangsschutz und Zugriffsschutz.
Also es geht gerade um Zugang.
Es geht wieder um den Zugang eigentlich zu dem Router.
Ja, und das ist so, dass dann eben dieser Router einfach eine Liste hat der Adressen, die zugelassen sind. Und es ist aber eben so, dass jemand, der eine Netzwerkkarte kontrolliert, also ein böser Cracker, wenn ich das mal so ausdrücken darf, der kann sehr wohl eben diese Hardware-Adresse seiner Karte umprogrammieren. Mhm. Und das ist dann ganz einfach. Das heißt, man lauscht mal kurz ein bisschen so in der Luft, was gehen da für Pakete vorbei. In der Annahme, dass die Pakete, die durch die Luft gehen, ja autorisiert sind. Mhm. Dann schaut man sich die Adresse an, schreibt die einfach ab, programmiert die in seine Karte und dann funktioniert.
Tja, und also. ich habe gedacht, oh Gott. Stattdessen nehme ich...
Wie gut, dass du Hacker-Freunde hast.
Ja, genau. Ich habe ja Freunde, die sind Hacker. WEP ist auch doof, hast du gesagt.
Das hat jetzt eh nicht ich gesagt.
Nee, aber Huckel,
das also ist dieses Web-Verschlüsselungsverfahren der Zugangsschutz mit dem Web-Zugangsschutz, wie auch immer man das jetzt genau sagt, der ist halt ziemlich unsicher. Und es gibt da schon eine ganze Reihe Tools oder Programme da draußen, die es ermöglichen, einen mit Web geschützten WLAN-Router einfach aufzumachen in wenigen Minuten. Oder manchmal dauert es auch ein paar Stunden oder Tage, aber es geht. Okay, und also das WPA ist gilt als sicherer.
Gilt als sicherer ist es aber auch nicht, oder wie verstehe ich das?
Also da gibt es zumindest jetzt nicht so eine breite Palette von Programmen.
Okay, wenn ich mein Netz unsichtbar mache, nutzt das was, oder?
Nee, fast nichts.
Also, ja.
Gut.
Also das hilft, dass es du nicht mehr siehst, aber...
Das ist doch schon mal was.
Ne? Nein.
Wenn dann in meiner Umgebung nur weiße Hacker wohnen, keine schwarzen Hacker, dann geht das doch.
Ja, wir sind dann aber eigentlich, da fand ich das, den Anknüpfungspunkt ganz gut als Überleitung, weil wir jetzt hier drüber sprechen. Wir sprechen darüber, dass irgendwie, naja, das eine ist keine Verschlüsselung, sondern nur ein Schutz, das andere, das WEP ist schon eine Verschlüsselung, aber sie taugt nichts. Dann sind wir eigentlich schon beim Thema eben, was macht denn eine Verschlüsselung aus und was gibt's da für Verfahren und welche taugen da was und wo kann man da was falsch machen?
Oder vielleicht mal was Handfestes, dass wir einfach mal rundum gehen und sagen, womit würdet ihr eure Daten verschlüsseln?
Tja, können wir auch mal machen. Wir können auch mal ein bisschen telefonieren.
Wir können auch telefonieren, genau. Wir können übrigens auch Mails schreiben, chaosradio@ccc.de. Ich will nicht allen versprechen, dass wir jetzt auf alle Fragen komplett eingehen können, aber auf jeden Fall, wenn ihr jetzt irgendwie nicht telefonieren wollt, schickt eine Mail. Ich gucke hier auf jeden Fall mal rein in meinen Mail-Folder.
Ja.
Und dann können wir das zum Besten geben. Und außerdem will ich eigentlich auch noch auf unsere neue Chaosradio-Webseite hinweisen, chaosradio.ccc.de.
Da gibt es ganz sehr viele schöne. Nur wer Platten. Ist der Typ, der da auf dem Foto zu sehen
ist? Dein Kollege?
Der Max.
Der Max.
Ja, an der Stelle, weil du sagtest mit E-Mails, das sollten wir vielleicht auch mal einbringen, was wir in der Sendung noch gar nicht getan haben, dass wir einen Chat haben auch. Also wir sind wie immer auf dem Channel Chaos Radio auf irc.freenode.net erreichbar. Da wird also schon eben auch fleißig diskutiert und wir haben vorhin ja auch schon Fragen von dort aufgegriffen. Das heißt, über die Schnittstelle sind wir auch erreichbar.
Boulevardesk allerdings. Ich gehe mal ans Telefon, das kann ich. Hallo Fritz.
Hallo, grüße euch.
Hallo. Sprich mal ein bisschen lauter bitte in dein Telefon, wenn das irgendwie geht.
Klar. Und zwar hatte ich eine Frage zu dem Encrypt Storage. Und zwar bezieht sich es mehr so auf die rechtliche Seite. Wie sieht es aus, wenn man da jetzt Daten verschlüsselt und angenommen, der Computer würde mitgenommen werden? Ist man dann dazu sozusagen aufgefordert, das Passwort auszugeben? Oder ist
aufgefordert
so,
schon.
Du kannst ganz sicher davon ausgehen, dass sie dich auffordern werden, auch ganz, ganz eindringlich auffordern werden. Aber es ist letztendlich nicht mehr als eine freundliche Bitte. Das kommt darauf an. Du musst unterscheiden, wenn es um so eine polizeiliche Maßnahme geht, dann kannst du entweder Beschuldigter sein, das heißt also die Ermittlungen richten sich gegen dich, oder du kannst Zeuge sein, dann richtet sich das gegen jemand andere. Das ist so ein bisschen schwierig. Und was du in der Situation gerade bist, das muss ja die Polizei zwar sagen, aber grundsätzlich solltest du dann gar nichts ohne einen Anwalt machen, der genau feststellt, ob du jetzt gerade Beschuldigter bist oder Zeuge.
Also ich weiß halt, dass beim Freund, da sind sie sozusagen ins Haus reingekommen und haben dann da irgendwie kopierte CDs und weiß ich was gefunden und haben daraufhin auf dem Router nachgeschaut und dann haben sie diese Sachen noch gefunden sozusagen. Ne?
Also in dem Moment bist du ja wahrscheinlich ganz klar Beschuldigter und du brauchst dann natürlich, zum einen brauchst du nichts aussagen und vor allem brauchst du schon gar nichts aussagen, was irgendwie gegen dich ist, das heißt also, was dich belastet. Das heißt also, du musst also nicht auch noch aktiv daran an deiner Belastung mitarbeiten. Und da gibt's also die Möglichkeit, dass du sagst, ja, pff, da ist was verschlüsselt, aber es tut mir leid, ich bin hier Beschuldigter, ich sag gar nichts.
Alles
und dann werden sie halt, wie gesagt, werden es versuchen, sie werden auch erzählen, ja, wir haben das entschlüsselt und sie müssen jetzt aber zugeben, dann können sie ihre Strafe mindern oder so Geschichten. Wir hatten auch mal einen Fall im Clubumfeld, wo das dann auch tatsächlich alle zwei Wochen die Polizei angerufen hat, na, haben sie sich das vielleicht überlegt, wollen sie uns nicht doch das Passwort sagen. Letztendlich hat ihnen das aber auch nichts geholfen und die Sache war dann auch ziemlich schnell erledigt.
Aber könnt ihr mich nicht zwingen? Na gut, ich kann es vergessen.
Nicht.
Ich kann es vergessen haben, ne?
Naja, es ist natürlich die Geschichte, wir hatten ja das zum Beispiel mit Kohl und den Spendern, dann gibt es ja so Geschichten mit Beugehaft und so Sachen. Das heißt also, du musst dann schon glaubhaft machen, dass du es wirklich nicht mehr vergessen hast, was natürlich ein bisschen schwierig ist, wenn der PC täglich in Benutzung ist.
Ja.
Aber interessant ist es, wenn du als Zeuge diese Daten offenbaren sollst, dann kannst du natürlich auch, in dem Moment kann es ja passieren, dass du dich selbst belastest. Also wir nehmen mal gerne diesen konstruierten Fall. Ja, ich habe da Kinderpornos auf meiner Festplatte, so in meinem verschlüsselten Bereich. Und in dem Moment, wo du das offenbaren würdest, würdest du ja quasi dich selbst einer Straftat beschuldigen. So, jetzt gibt's aber auch noch diese juristische Feinheit, dass es natürlich auch nur eine vorgeschobene Begründung sein könnte. Das heißt, du musst denen das auch irgendwie schon glaubhaft machen, dass es tatsächlich so ist. Das ist natürlich so ein bisschen...
Ich bin Kinderschänder, wissen Sie, aber ich kann Ihnen das jetzt leider nicht sagen.
Also, Genau.
Naja, da hilft ja dann schon der Anwalt
dabei. Da hilft ja dann der Anwalt dabei, genau, so ist es.
Die zweite Frage war, ich glaube, ich habe mal gehört, dass es in den USA so ist, dass man irgendwie bis 128 Bit-Schlüssel nur benutzen darf. Wie sieht es in Deutschland oder Europa generell aus?
Also es ist eben so, dass in Deutschland Kryptographie für jeden Zweck gestattet ist, in egal welchem Verfahren, mit egal welchen Schlüsseln. Das heißt, du darfst den Stand der Technik verwenden, du darfst das Beste vom Besten irgendwie für Kryptographie verwenden.
Also es ist auch nicht nur gestattet, sondern es ist nicht geregelt oder es gibt keine Einschränkung dafür. Also es ist einfach nicht...
Ja, das ist in anderen europäischen Ländern schon wieder ganz anders. In England gibt es also eine Key-Escrow-Geschichte, da haben wir schon wieder einen Fachbegriff. Es geht also im Prinzip um eine Schlüsselhinterlegung, das heißt, man muss, wenn man Verschlüsselung, also sogenannte harte Kryptographie, also ernsthafte Verschlüsselung einsetzt, dann muss man Schlüssel hinterlegen. In Frankreich muss man sich zum Beispiel irgendwelche Genehmigungen holen, wenn man das tun will. Wobei das,
ich muss mir in Frankreich genehmigen lassen, dass ich meine E-Mails verschlüssel? Nein.
Ich kann jetzt, die aktuelle Situation kenne ich nicht, vor ein paar Jahren war es definitiv noch so. Es ist nur so, dass es de facto halt niemand macht. Also es ist irgendwie so Paragraph, aber irgendwie hält sich kaum jemand dran. Aber das ist in Frankreich tatsächlich zum Beispiel eben schon ganz anders wie in Deutschland. Und es gab auch in Deutschland immer wieder, 1997 zum Beispiel und nochmal 2000 oder so, auch immer wieder politische Stimmen, die der Meinung sind, man müsste also zum Beispiel einführen, dass man dann die Schlüssel, mit denen man verschlüsselt, beim Bundesdatenschutzbeauftragten irgendwie hinterlegen soll. Oder so komische Forderungen werden immer mal wieder laut. Gott sei Dank haben wir sowas nicht, aber es kann uns natürlich immer noch mal irgendwann wieder drohen.
Aber in Geschäftsfeldern, wo jetzt irgendwie Firmen mit welchen aus der USA zusammenarbeiten, müssen die sich halt sozusagen an den niedrigen Standards sozusagen
anpassen? Nein, das ist auch nicht der Fall. Also wir kommen jetzt da rein in die sogenannten Exportkontrollbestimmungen der USA. Das ist auch nochmal so ein Kapitel hier in meiner Themenliste für die Sendung. Es ist so, dass es ein Abkommen gibt, ein internationales, ich glaube von 1996, das sogenannte Wassenaar-Abkommen. Es ist benannt nach einem Ort, der eben so heißt, Wassenaar. Da haben sich eine ganze Reihe von Staaten, also alle großen Industrienationen, von allen voran, festgeschrieben, dass harte Kryptographie gleich zu behandeln ist wie Waffen und militärisches Gut, und damit fallen eben kryptografische Software oder Hardware auch unter Exportkontrollbestimmungen. Ich darf ja jetzt zum Beispiel keine Atomtechnologie in den Iran exportieren, und das gleiche gilt dann eben auch für Kryptotechnologie, also für Verschlüsselungstechnik.
Oh, wollen wir einfach heimlich ein paar E-Mails in den Iran schicken,
wo Verschlüsselungstechnik... Nein. Ach so. Ja, also der Punkt ist einfach, es geht nicht da, ich darf sehr wohl verschlüsselt mit denen kommunizieren, das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, dass ich keine Soft- und Hardware dorthin exportieren darf, die eben Verschlüsselung über ein bestimmtes Maß hinaus macht. Und das wird in den unterschiedlichen Unterzeichnerstaaten aber auch unterschiedlich locker gehandhabt. In den USA ist das ziemlich rigide und strikt. In Deutschland schon auch, es ist schon präsent, aber nicht in dem Maße wie in anderen Ländern eben.
Wobei es also in den USA gibt es also einmal diese absurde Geschichte, das ist eine schöne Anekdote auch, was diese Exportbestimmung angeht, dass zwar der Quellcode quasi, also es darf halt keine Computersoftware exportiert werden, was dann dazu führte, dass für ein Verschlüsselungsprogramm PGP der Quellcode aus Papier ausgedruckt wurde und per Flugzeug oder per Post dann sozusagen nach Europa gebracht wurde und da dann
abgetippt
wurde.
Ja,
Fritz, alles in Ordnung?
Ja, also ich würde mich gerne informieren, hat jetzt nichts direkt mit der Sendung zu tun, aber ob es diesen Hype-Jingle eventuell gibt. Also ich hatte im Forum...
Da fragst du genau die falschen Leute, weil wir sind hier die Nachtschicht. Ruf einfach morgen ab 10 nochmal unter der Nummer an, dann wirst du jemanden erreichen, der dir kompetent Auskunft geben kann.
Super,
alles klar. Mach's gut, tschüss. Genau.
Tschüss.
0331 70 97 110 ist die Nummer der Fritz-Hotline. Wir haben sogar Hörer in Köln. Das ist ja, also, du hörst uns bestimmt übers Internet, was?
Hallo.
Hallo. Hallo.
Hier ist Tal. Did you get the memo about...
das mit dem, dass das Tal war, das habe ich schon an dem ersten Wort erkannt.
Ja, und zwar eine kurze Anmerkung. Ich möchte nichts vorwegnehmen zu dieser Windows-Datei-Verschlüsselungsgeschichte, aber Frank meinte, kein Passwort eingeben und so. Das läuft irgendwie über Zertifikate. Das Ganze heißt dann EFS, Encrypted File System, und dein Kennwort ist quasi so, dein Windows-Kennwort ist quasi das Kennwort für das Zertifikat.
Das Kennwort, was ich beim Hochfahren einschalten nicht eingeben muss.
Ja, wenn du keins vergibst, ja, dann wird er wahrscheinlich ein Zertifikat ohne Kennwort erstellen, aber im Prinzip irgendwie...
Genau. Und du kannst trotzdem noch auf Verschlüsseln klicken, ist das nicht toll?
Ja, du kannst aber nicht zusammen komprimieren, also das geht auch nicht.
Und nicht zusammen komprimieren?
Das Zertifikat ist 100 Jahre gültig, also wenn dein Computer 100 Jahre läuft, dann kannst du halt irgendwann dann nicht mehr drauf zugreifen.
Du weißt es bestimmt, hat sich das eigentlich mal jemand angeguckt, also so richtig, was die da verschlüsseln?
Ich fürchte, das ist so ungefähr das gleiche Level wie das Apple, wie heißt's, File Vault Ding, ungefähr der gleiche Level. Also die Algorithmen ist irgendwie AES mit 128 Bit.
Auch bei XP.
Ja. Also auch bei 2000, so, da gibt's ein Hey Encryption Pack, also ich bin jetzt nicht so der Windows-User, aber...
Vielleicht wollen wir das einfach, also...
verschieben, genau. Ich wollte das nur mal kurz erwähnen, so, also so ganz unsicher ist das bestimmt auch nicht.
Eine letzte Frage. Can you have sex in this conjugal visit?
Interesting.
Minute, Sekunde.
Mach's gut, Tal. Tschüss, danke. Nächster in der Leitung ist Norm. Hallo Norm aus Prenzlau.
Ja, hallo.
Ja. Jo, deine Verschlüsselungsfrage.
Ja, Verschlüsselungsfrage darauf bezogen. Und zwar, mein Bruder und ich, wir wohnen in Neubau. Und wir wollten uns ein drahtloses Netzwerk ziehen, ohne Internet. Und da wollte ich mal wissen, wie man da auf Nummer sicher gehen kann und was man da beachten muss dabei.
Gleich haben wir das gerade vorhin erklärt.
Ne? Gleich ist wie da, möglichst WPA, WPA 2.
Naja, WPA 2 Produkte sind noch zu teuer für den nicht gewerblichen Bereich. Ich würde ein WLAN-Equipment kaufen, das eben mit WPA umgeht. Sich einen möglichst sicheren Schlüssel ausdenken. Da werden wir auch nochmal dazu kommen, zur Sicherheit von Passwörtern und Schlüsseln in der Sendung. Dann hat man eigentlich eine brauchbare Lösung.
Mhm. Gut, dann wäre es eigentlich schon gewesen.
Alles klar, gut, prima. Gute Nacht noch. Tschüss.
Ja. Jo, tschüss.
Und Dennis.
Ja.
Hallo Dennis.
Hallo.
Auch WLAN.
Auch WLAN, genau. Ja, bei uns ist es folgendes. Wir sind ja zwei Personen im Haushalt, haben zwei Rechner, beide laufen über WLAN. Und leider ist es bei dem einen Rechner halt nur möglich, einen WEP-Schlüssel zu verwenden. Deswegen muss der andere ja auch zwangsläufig über denselben Schlüssel verfügen. Denke ich jetzt mal, oder?
Ja. Ja, jein. Also bei den meisten Routern wird das nicht anders gehen, ja. Aber es gibt schon technische Möglichkeiten, wie man die getrennt
hat. Also da wäre nämlich die Frage, wir haben nämlich eine WLAN-Fritz-Phonebox. Und da gibt es ja irgendwie auch so die Option, dass man keine weiteren Netzwerke zulassen kann. Und wollte ich dann wissen, ob das, sag ich mal, ein guter Schutz ist oder ob das eigentlich, ja, völliger Quatsch ist, ob man da besser fährt, wenn man dann irgendwie einen WPA-Schlüssel nimmt.
Also ich kenne jetzt diese Option, keine anderen Netzwerke zulassen, ist mir also nicht
die anderen geläufig. Signale oder wie?
Es ist mir jetzt nicht geläufig, ich würde in jedem Fall empfehlen, dieser eine Rechner, der da kein WPA kann, ich vermute mal, das ist ein älteres Apple-Gerät irgendwie mit AirPort.
Das ist ein PC, allerdings hatte der keine WLAN-Karte drin, die hatten wir jetzt nachträglich nachgerüstet, eigentlich mit einer ziemlich modernen Karte, doch der unterstützt dieses WPA halt nicht, sondern nimmt dann halt nur diesen 128-Bit-Schlüssel und das war's dann leider.
Das ist schlecht, ja. Also um dieses WEP oder Web aufzumachen, da bedarf es auf jeden Fall auch schon einer gewissen Expertise. Also das macht jetzt mal nicht so der unbedarfte User eben mal ein Programm auf und knackt dein WLAN. Nein, daher, also es ist jetzt auch nicht das sperrangelweit offene Scheunentor, dieses WEP, das kann man schon benutzen, um jetzt erstmal einen Großteil der Leute davon fernzuhalten.
Ja, also der 0815 Nachbar wird in aller Regel wahrscheinlich nicht, da spricht die Wahrscheinlichkeit dagegen, das irgendwie aufmachen können, aber es ist halt immer, wenn man jetzt irgendwie Verschlüsselung machen will, ist immer die Frage, wogegen will ich mich eigentlich wehren, deswegen auch vorhin so ein bisschen die Angriffsszenarien, ja, oder die Bedrohungsszenarien. Gegen was will ich mich wehren? Ja, das ist die Frage. Und dann kann man eben abwägen, welche Art von Schutz brauche ich. Reicht mir die eine oder andere Verschlüsselungsvariante? Ist mir die sicher genug? So in die Richtung.
Letztendlich kannst du natürlich auch noch, die Sachen, die du schützen willst, also zum Beispiel Online-Banking, E-Mails abrufen, die kannst du ja auch auf dem Transport zusätzlich nochmal schützen. Indem du halt klar darauf achtest, dass du HTTPS also SSL-gesicherte Verbindung machst. Aber auch gerade für deine E-Mails kannst du auch viele Anbieter unterstützen, dass du da gesicherte Verbindungen, also TLS, SSL heißt es denn, das ist ein kleines Häkchen zu machen.
Das machen ja auch Programme wie Outlook, da ist das ja auch möglich. Ne?
Genau, also eigentlich alle aktuellen Mail-Programme können das auch.
Na gut, dann muss ich nur aufpassen, dass ich keinen indischen Nachbar bekomme, ne? Und dann sollte das ja relativ sicher sein.
Alles klar, Dennis, danke für deinen Anruf.
Okay, tschüss.
Mach's gut, tschüss. So, mal weg von der technischen Frage, wie ich mein WLAN dicht kriege, zu Sebastian.
Genau.
Grüß dich, Sebastian.
Moin.
Moin, was ist deine Frage?
Wie weit dürfen Sie die Datei aufknacken? Wie lange gilt es denn noch als Beweisdokument?
Das müsstest du jetzt etwas präzisieren.
Also ich habe eine verschlüsselte Datei mit 10 Megabyte.
Ja.
Und die Polizei hackt den, aber mit Abstrichen, dass denn vielleicht 5 Megabyte davon geknackt
sind. Dann hast du definitiv ein schlechtes Verschlüsselungsprogramm oder ein schlechtes Software eingesetzt.
Also das gibt's eigentlich nicht. Ja, also
entweder alles oder gar nichts.
Genau. Mhm. Also dass man so ein bisschen irgendwas entschlüsselt, das... Also bei ernsthafter Verschlüsselungstechnologie gibt es das nicht, außer bei ganz besonderen Verfahren, sogenannten Plausible Deniability Sachen, aber das ist nichts, was irgendwie ein Standardanwender irgendwie verwenden würde. Das ist was ganz Obskures. Mhm. Das ist bei der Verschlüsselung prinzipiell eigentlich so, dass entweder man hat den Schlüssel und kann dann auf alles zugreifen oder man hat den Schlüssel nicht und man kann nicht zugreifen. Mhm. Du kannst natürlich unterschiedliche Dateien mit unterschiedlichen Schlüsseln verschlüsseln und dann müsste man auf unterschiedliche Schlüssel kommen, um all diese Dateien zu lesen. Aber wenn es um eine Datei oder eine Einheit, einen Datenträger geht, dann gibt's das eigentlich nicht.
Gilt das denn als... nur das ganze Stück als beweisfähig oder?
Na, ist ja egal, es geht ja nicht anders.
Ja.
Naja, es hängt natürlich, ist egal, wenn du kannst ja ausrechnen, also wenn du 5 Dateien verschlüsselst und 3 davon werden entschlüsselt, wie auch immer, dann gelten die 3 natürlich als Beweisstück, ganz klar.
Mhm. Und wenn die dann davon eine illegal ist, dann haben sie dich eh im Hintern. Mhm.
Wobei natürlich, also grundsätzlich ist es so, dass eine verschlüsselte Datei auf deinem Rechner schon mal auch gar nicht als Beweisstück gilt, also auch wenn die Polizei dir das gerne einreden will oder vielleicht auch der Staatsanwalt, naja, sie haben ja da was verschlüsselt und wir wissen ja, dass das was Illegales sein muss, sonst wäre es ja nicht verschlüsselt. Das ist natürlich auch ein netter Versuch, aber zieht nicht im Zweifelsfall.
Also die dürfen den gar nicht hacken.
Naja, also wenn du irgendwie 3x als Passwort eingibst und oder 12345 oder was auch immer, QRZ, sind ja so die beliebten Sachen, da kommt die Polizei natürlich schon drauf und das probieren die auch und dann hast du halt ein Problem.
Ja.
Okay.
Danke für deinen Anruf, Sebastian.
Jo.
Tschüss. Jo, danke. Tschüss.
Fritz. Blue Moon.
Chaos Radio 111 ist hier das Thema Verschlüsselung der Daten und der Kommunikation. Chaos Radio 111. Die Verschlüsselung ist das Thema der Sendung heute. Und zwar der Daten, also der Daten selbst auf der Festplatte, aber auch der Kommunikation. Kann ich eigentlich mein Internettelefon verschlüsseln? Fällt mir da ein.
Ja.
Gut, kommen wir später zu, vermute ich.
Ist jetzt nicht so ganz wirklich das Thema, und ja, aber wir können das mal anecken, wenn man noch
gut, Zeit hat. Es ist auch gefragt worden auf der Wikipedia-Mitmachseite für Chaos Radio. Da hat es auch jemand gefragt. Kommen wir, wenn wir Zeit haben, später. Wir wollen uns jetzt erstmal mit den Sachen beschäftigen, die bei mir auf der Festplatte liegen.
Mhm. Wir reduzieren uns auf das Kerngeschäft.
Also auf Franks Festplatte.
Erzähl doch mal, Frank.
Was liegt denn bei dir alles auf der Festplatte?
Sag ich nicht.
Lies doch mal was vor.
Hast du was zu verbergen? Dann muss ich dich leider in Beugehaft nehmen.
Ja, da war gerade ein ganz übler Scherz.
Du kommst zu Milton in den Keller.
Ein äußerst übler Scherz im Irrk gerade zum Thema Beugehaft.
Bitte.
Nein, den kann ich nicht bringen. Das ist nicht politisch korrekt.
Lass mich raten, hat was mit Bücken zu tun? Oder?
Naja, es ging um einen ehemaligen Bundeskanzler.
Ach so.
Ich versuche gerade, mir den Witz zusammenzuspinnen, aber es ist...
Der Chat scrollt zu schnell, ich kann es auch nicht finden.
Ja, so von wegen betreffende Personen können sich ja gar nicht mehr beugen. In der
Ach so, wegen des Spiegeleierbauches. Das ist, ja, was ich habe. Genau. Ich kann meine Eier nur sehen, wenn ich... Das ist
sehr schön.
Könnte jetzt mal irgendjemand irgendwas über Verschlüsselung erzählen, damit ich jetzt in der peinlichen Situation gerettet werde?
Wir wollen eigentlich jetzt mal grundsätzlich erklären, wie das funktioniert.
Ja, dann mach doch!
Komm, wir lassen ihn noch ein bisschen zappeln.
Er zappelt hier.
Der kriegt einen ganz roten Kopf.
Ja, genau, schaut doch mal auf die Webcam.
Schaut doch mal auf die Webcam. Was ist denn das eigentlich für ein Kabel, das da hinten nicht in der Webcam steckt, frage ich mich gerade.
Das ist das Netzkabel der Webcam. Ah, die kann also gar nicht gehen.
Das ist eine WLAN-Webcam.
Okay, wie funktioniert das grundsätzlich, wenn
jetzt will ich nicht mehr.
Ach, Mann. Wie funktioniert es grundsätzlich, wenn ich meine Festplatte, wenn ich Daten auf meiner Festplatte verschlüsseln will? Wir wollen die einzelnen Sachen für die Betriebssysteme, unsere Lieblingsverschlüsselungsgeschichten wollen wir noch vorstellen später, aber die haben eigentlich im Wesentlichen alle was gemeinsam.
Halt. Ach, ich? Ja, sehr schön.
Notfalls kann ich auch noch was über gut
meinen. Nein, das ist ja alles gar kein Problem. Ich war nur
für
etwas
mich schon.
Abwesend. Ja. Also, die haben alles gemeinsam, ja. Prinzipiell geht es eben darum, dass man sowas wie eine Art virtuelles Laufwerk, virtuelle Festplatte, virtuelle Datenträger erstellt. Das heißt, das ist sozusagen wie eine weitere Festplatte, CD, sonst irgendwas. Nur, dass die gar nicht physisch existiert, sondern die ist einfach, wird die ausgedrückt durch eine Datei auf der echten Festplatte, ja. Also ich habe eine Datei und in dieser Datei ist eine virtuelle neue Festplatte drin und alles, was in dieser Festplatte liegt, ist dann verschlüsselt. Und wenn ich das zum ersten Mal öffnen möchte, dann muss ich eben entsprechend das Passwort eingeben, das ich beim Erstellen dieser virtuellen Festplatte in Anführungszeichen eingegeben habe.
Ja, die virtuelle Festplatte kann auch meine gesamte Festplatte sein. Also das wird dann einmal drüber gestülpt.
Also da gibt es noch so ein paar Einschränkungen, wenn es auch die Festplatte ist, wo das Betriebssystem selbst da ist, weil du musst es ja davon starten. Also sozusagen kannst das Betriebssystem selbst nicht verschlüsseln, weil das Betriebssystem muss ja erstmal laufen, damit es entschlüsselt werden kann. Und wenn das Betriebssystem schon verschlüsselt ist, bevor es gestartet ist, dann ist das natürlich schwierig.
NEI-Problem. Ja.
Genau.
Wobei, das kommt jetzt, also das geht dann in die einzelnen Betriebssysteme hinein, ab welcher Stelle man da verschlüsseln kann. Der gängigere Fall ist halt, dass man seine Datenpartition oder sein Home-Verzeichnis oder wie immer das unter den jeweiligen Systemen heißt, dass man die eben verschlüsselt. Da ist dann dieses Konzept des verschlüsselten Disk-Images, wie man es dann nennt, sehr gängig und auf allen Systemen verfügbar.
Ich denke, ein großer Nachteil, oder ein kleiner Nachteil dabei ist, dass man sich bei den meisten Programmen vorher überlegen muss, wie viel verschlüsselten Bereich will ich eigentlich haben. Weil ich muss ja erstmal diese verschlüsselte Festplatte anlegen, diese Datei, und die muss in der Regel eine bestimmte Größe erstmal haben, oder eine feste Größe. Also wir haben uns auch bei der Vorbereitung ein bisschen unterhalten, welche Möglichkeiten es gibt, die möglicherweise auch wachsen zu lassen. Aber der übliche Weg ist einfach, ich lege fest, zum Beispiel, ich will jetzt 200 Megabyte auf meiner Festplatte verschlüsselt haben, oder ich will den Bereich haben für 200 Megabyte von meinen Daten, wo ich verschlüsselte Daten ablegen will. So, dann lege ich eine Datei an, die ist erstmal 200 Megabyte groß. Und diese Datei wird dann von dieser Verschlüsselungssoftware oder von dem Betriebssystem quasi wie ein Laufwerk nennen wir es V wie verschlüsselt, der aus der Windows-Welt kommt. Es hat also einen Laufwerksbuchstaben denn und das benutze ich dann ganz normal wie ein Laufwerk. Oder eben auch, wird unter den Unix-Betriebssystemen wird sie dann gemountet. Das heißt, ich habe dann also irgendwo im Verzeichnisbaum, dann steht mir dieser verschlüsselte Bereich zur Verfügung.
Ja, beim Mac vor allem, da kommen wir dann noch drauf, auf die einzelnen Produkte und Lösungen, gibt es auch eine Möglichkeit, das zu umgehen. Unter Linux gibt es einen etwas komplizierteren, mehr oder weniger Weg, mit dem man so halbwegs ein vergrößerbares verschlüsseltes Laufwerk schaffen kann, aber das ist natürlich prinzipiell schon ein Manko des Verfahrens. Ein anderes Problem, was vor allem bei Windows-Software meines Erachtens nach besteht, ist, dass man häufig, ich möchte jetzt zum Beispiel meine E-Mails darauf ablegen und wer weiß denn schon jetzt als Standard-Windows-Anwender, wo liegen denn eigentlich meine E-Mails auf der Festplatte, wenn ich die herunterlade?
Ja? Interessante Frage, ja.
Und vor allem bei den meisten Programmen ist es halt eine Einstellung, wenn ich die überhaupt treffen kann, die ich bei der Installation mal treffe. Wenn ich jetzt nachträglich sagen möchte, ich möchte jetzt meine E-Mails irgendwie auf so ein Krypto-Laufwerk drauf schieben, dann gehen die Probleme schon an. Also das ist alles nicht so straightforward, wie man sich das wünschen würde.
Ihr hört Chaos Radio 111. Chaos Radio gibt's immer am letzten Mittwoch im Monat.
Next Friday is Hawaiian Shirt Day.
Wir haben mittlerweile das Bill Lumberg Soundboard gefunden.
Okay.
Gut, damit Huckel auch was zu tun hat heute. Wo waren wir eigentlich stehen geblieben?
Wir waren bei Verschlüsselung und wie mache ich das eigentlich und was haben eigentlich alle diese Programme gemeinsam und wie funktioniert das überhaupt prinzipiell? Wir haben gesagt, es wird also ein Container, sogenannter Container angelegt, der verschlüsselt wird und dieser Container wird dann quasi wie ein virtuelles Laufwerk auf meinem Computer.
Ist von der Größe des Containers abhängig, wie schnell oder wie langsam mein Rechner arbeitet? Also musst du das jeweils neu entschlüsseln und rechnet sich dabei tot? Oder wie stelle ich mir das vor?
Also mit der Verschlüsselung, das ist auch noch eine Kleinigkeit, die dazukommt. Bei aktuellen Rechnern spielt es aber praktisch keine Rolle mehr. Es dauert natürlich auch ein bisschen länger, der Zugriff darauf, aber das ist, wer jetzt nicht gerade irgendwie HDTV-Filme da abspielen will, wo also eine große Datenrate gebraucht wird, da wird es wahrscheinlich keine Rolle spielen.
Also in als Laufzeit, also als, wie man sagt, Wall-Clock-Time, also als echte Zeit wird man das nicht irgendwie merken als Anwender. Mhm. Es ist einfach so, dass die Prozessorauslastung deutlich höher ist durch die Verschlüsselung, aber in der Realität, also sozusagen, es braucht genauso viele oder wenig Sekunden. Durch die höhere Prozessorauslastung habe ich natürlich irgendwie ein bisschen mehr Stromverbrauch. Das macht sich dann insbesondere bei Notebooks schon bemerkbar.
Ja. Wenn ihr einen Router habt oder einen File-Server, der noch einen langsamen alten Pentium mit 600 MHz hat und ihr wollt eure MP3-Sammlung von einer Festplatte auf die andere verschlüsselte Festplatte kopieren, dann wird er ganz schön warm dabei.
Ja, das ist also es ist schon, es braucht Performance, aber bei gängigen Computern heute muss man sich da nicht wirklich ernsthaft Gedanken drüber machen. Mhm. Es ist auch so, dass bei den, ich bin da so ein bisschen damit befasst, mit vielen so Network-Attached-Storage-Geräten, also so Festplatten, die man ans Netz anschließen kann, irgendwie mit Ethernet oder WLAN. Und da geht es jetzt auch schon los, dass die Hersteller dort sogar Hardware-Verschlüsselungssupport mit einbauen. Das heißt, selbst auf solchen, wie soll ich sagen, sub-50-Euro-Geräten, die irgendwie, wo man noch eine Festplatte reinsteckt, fängt es jetzt an, dass man da ordentliche Geschwindigkeit durch Hardware-Verschlüsselung irgendwie bekommt.
Wir haben ein paar Anfragen gekriegt, wenn man so eine Verschlüsselung einrichtet, dann fragt mich meistens die Software, welches Verschlüsselungssystem willst du verwenden. Da gibt es dann meistens mehrere zur Auswahl. Und jetzt wollen die Leute natürlich wissen, welches ist davon besonders sicher, welches nicht.
Frank, welches davon ist denn eigentlich besonders sicher und welches nicht? Gefühlter Journalismus.
Es ist schwierig, also generell ist es natürlich, also es gibt ein paar, die jetzt besonders bekannt sind, die sehr populär sind, wo auch viele Leute raufgeguckt haben, die auch relativ einfach sind, wo also wenn der Algorithmus, also das Verfahren zur Verschlüsselung einfach ist, dann ist es natürlich auch wesentlich weniger fehleranfällig, behaupte ich mal. Das heißt also, je komplizierter so ein Verschlüsselungssystem ist, desto mehr Fehler bei der Programmierung können sich einschleichen. Ja.
Fear of Complexity.
Genau. Also grundsätzlich, um ein paar Begriffe zu nennen, AES, Triple DES dürften da keine Probleme machen.
AES und Triple DES.
Zum Beispiel, was haben wir noch? Also Cast, Twofish, also es gibt richtig. Einfach verschiedene. Bei den Sachen, die wir vorstellen werden, kann man auf jeden Fall AES verwenden, was nach dem derzeitigen Stand, für mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber zumindest für die nächsten paar Jahre sollte das eigentlich Sicherheit geben.
Also es ist eben so, worüber wir hier sprechen, DES, AES und dergleichen, das sind Algorithmen. Das ist jetzt also sozusagen das mathematische Verfahren, mit dem die Daten dann letztendlich verschlüsselt werden. Es gibt bei so einem System oder bei einer Verschlüsselungslösung immer eine ganze Reihe von Komponenten. Es gibt einmal eben den Algorithmus, das ist so das Herzstück des Ganzen. Der sollte natürlich hinreichend sicher sein. Das ist dann immer die Frage, wem glaubt man, dass es hinreichend sicher ist? AES wird eben mittlerweile international so als Standard-Verschlüsselungsalgorithmus in diesem Bereich eingesetzt. Auch in anderen Bereichen, wo es um verschlüsselte Netzwerke geht, VPNs und so, ist AES gängig. Auch bei Schnurlos-Netzwerken findet man immer mehr AES. Das ist also tatsächlich bewährt und wird in vielen Bereichen eingesetzt. Neben dem Algorithmus gibt es dann noch einen anderen Parameter, der mit reinspielt, die sogenannte Schlüssellänge, die bestimmt im Wesentlichen, wie lange es denn brauchen würde, wenn jemand alle Kombinationen durchprobieren würde. Also wenn ich jetzt man kann sich mal das vorstellen wie mit einem Zahlenschloss, ja, wenn ich ein Zahlenschloss mit drei Rädchen habe, die von 0 bis 9 gehen, dann kann ich das natürlich schneller durchprobieren, als wenn ich irgendwie eins mit 4 oder 5 Rädchen habe. So ist es dann eben auch bei den Schlüssellängen. Je länger dieser Schlüssel wird, umso länger braucht auch man dann letztendlich die Durchprobiermöglichkeiten dieses Schlüssels. Und
also AES, so AES oder IS?
AES.
Anton Emil Siegfried.
Advanced Encryption Scheme oder so?
Standard. Also AES so lang wie möglich.
Naja, gängigerweise hat man da 128 bis 256 Bit im Moment.
Und 256 ist wahrscheinlich eher die Paranoid-Variante.
Genau,
die 128 echt ein bisschen einfacher, kürzer, schneller.
Also auf der Apple-Seite zu der Seite File Vault, da werben sie mit Jahrmillionen, die es dauern könnte, diesen AES-Tunnel.
Ja. Könnte. Natürlich. Wenn das händisch von allen Chinesen gleichzeitig gemacht wird.
Sozusagen, genau.
Gut, aber grundsätzlich gilt natürlich auch da, also die Frage ist, vor wem will ich eigentlich die Daten schützen? Also wenn es darum geht, dass jetzt ein Dieb, der meinen Laptop klaut, nicht meine privaten Daten lesen kann, dann ist da natürlich ein anderer Aufwand nochmal gefragt, als die Polizei, die jetzt wirklich das Interesse hat und ein halbes Jahr meinen Rechner von Experten begutachten lässt. Oder wenn wir möglicherweise mit irgendwelchen Geheimdiensten zu tun haben, die irgendwelche Unternehmensdaten irgendwo von irgendwelchen geklauten Laptops holen. Also
ja, aber was ist für mich, also wenn in der Anwendung ist doch die Schlüssellänge für mich eigentlich unerheblich. Also ich kann auch, oder na, ist ein 256-Bit-Schlüssel, also ist der aufwendiger für also mich einzutippen? Oder
Nein. Das ist nicht mit der Länge des Passwortes irgendwie zu verwechseln, sondern es ist die Schlüssellänge und die bestimmt auch, wie viel der Rechner rechnen muss, um was ver- oder entschlüsseln zu müssen. Das heißt, ein 256-bitiger Schlüssel, da muss dann mehr gerechnet werden als bei einem 128-bitigen Schlüssel. Mhm. Und das ist also in der Regel sozusagen die Frage, was nehme ich da, wenn ich überhaupt die Wahl habe bei einem Produkt, dann ist das mehr oder weniger so eine Security gegenüber Performance Trade-off. Will ich mehr Sicherheit oder ist mir die Geschwindigkeit, also wenn mir die Geschwindigkeit egal ist, dann kann ich lieber ein bisschen längeren Schlüssel nehmen. Wenn es wichtig ist, dass ich hohe Geschwindigkeit habe, dann nehme ich lieber die etwas moderatere Schlüssellänge. Aber weil wir gerade schon beim Passwort waren, das ist ein anderer Parameter, der natürlich immer mit reinspielt, ist, wir sprachen jetzt von Verschlüsselungsverfahren und von Schlüsseln selber. Was habe ich da für einen Schlüssel? Ich habe ja jetzt hier keinen Schlüssel an meinem Schlüsselbund, den ich irgendwie in den Rechner stecke, sondern es geht also hier um ja auch Schlüssel in Form von Daten. Und diese Schlüssel, mit denen die Rechner arbeiten, die sind jetzt nicht mehr für einen Menschen irgendwie leicht merkbar. Also wenn ich jetzt irgendwie so einen 128 oder 256 Bit langen Wert mir irgendwie merken wollte, das ist also nicht irgendwie, also in Zahlen, das ist nicht mehr so wirklich irgendwie beherrschbar. Deswegen macht man üblicherweise bei den Standardprogrammen für den Heimbedarf ein Passwort in Wortform. Und von diesem Wort, also oder irgendwas, was ich eingebe in Passwort, machen wir es auch als Passphrase bezeichnet, weil das symbolisieren soll, dass es möglichst lang sein soll, damit die Sicherheit erhöht wird. Und davon leite ich dann diesen Zahlenwert ab, der letztendlich als Schlüssel verwendet wird. Und es gibt natürlich auch andere Verfahren, wo man mit Smartcards oder mit irgendwelchen USB-Tokens, nennt man die dann, also so wie ein USB-Stick, den man reinsteckt, auf dem der Schlüssel gespeichert ist und so weiter, aber das sind dann doch eher die professionellen Geschichten und nicht das, was der Heimuser.
Wobei also was natürlich gern gemacht wird, auch ist, dass der also die Programme bieten es in der Regel an, dass ich den Schlüssel sozusagen nicht als Passwort, als Passphrase eingebe, sondern auch als Datei bereitstelle. Mhm. Und diese Datei kann natürlich tatsächlich auf dem USB-Stick sein oder wie zum Beispiel, was wir am Anfang hatten, auf einem Telefon dann per Bluetooth übertragen werden oder so Sachen. Das ist eine Variante. Das Problem ist natürlich, wenn mir die Tasche mit meinem Laptop geklaut wird, dann ist der USB-Stick weg. Und wenn die Polizei bei mir die Wohnung durchsucht und dann ist natürlich
Titankette um den Hals.
Liegt der USB-Stick oder steckt noch im Rechner, dann ist er natürlich auch mit weg. Also das ist nur ein bedingter Schutz.
Dann kann ich meinen USB-Stick bitte behalten, da ist alles
mit der
Firmarbeit drauf, wissen Sie.
Wer dann da noch weiter irgendwie...
Aber kann ich nicht den USB-Stick dann auch noch verschlüsseln?
Ja, klar, das wollte ich gerade sagen. Wer also da dann noch weitermachen will, der wird natürlich das sowieso dann verschlüsselt, aber dann geht es auch in Richtung Multifactor Authentication, nennt man das dann. Also dass man ein Passwort und einen USB-Stick und vielleicht noch irgendeine komische Zahl aus einer Tabelle, sowas wie eine TAN-Liste oder sowas eingeben muss.
Und einen Fingerabdruck.
Ja.
Einen von den gefälschten.
Das kann man dann auf die Spitze treiben, aber in richtig Hochsicherheitsanwendungen, da hat man dann so eine Mehrfaktor-Authentisierung, ja.
ihr seid eingeladen anzurufen und genau darum telefonieren wir jetzt auch. Vor den Nachrichten nehmen wir noch einen ran und nach den Nachrichten telefonieren wir weiter. Ihr hört Chaos Radio 111 und unsere Nummer ist die 0331 70 97 110. Jens aus Steglitz.
Ja, hi.
Wir hatten vorhin einen Anrufer, der gefragt hat, wie ist es denn eigentlich mit der Beweislast von teilentschlüsselten Dokumenten meiner Festplatte?
Genau.
Darauf beziehst du dich, glaube ich, ne?
Ja, genau. Also ich glaube, er hat auch ein bisschen unverständlich formuliert gehabt, die Frage. Nichtsdestotrotz, mich interessiert es ja auch. Also jetzt gesetzt den Fall, die haben jetzt Daten eben von mir beschlagnahmt, sage ich mal, die sind verschlüsselt und die werden entschlüsselt von den Behörden. Da wollen wir es mal so ausdrücken, ohne dass ich jetzt mein Passwort preisgegeben habe. Wie ist denn da jetzt die, sind die denn überhaupt beweiskräftig, diese entschlüsselten Daten, falls sie es dann entschlüsselt geschafft haben? Weil wenn ich jetzt mal an die nicht elektronische Welt denke, ich glaube ich zu wissen, wenn jetzt zum Beispiel Post oder Brief irgendwie oder Beweismittel nicht rechtmäßig erworben wurden, dann sind die nicht vor Gericht zugelassen als Beweismittel.
Die Frage mit dem rechtmäßig erworben, das war ja auch das, was wo die Richterin vor das Bundesverfassungsgericht gegangen ist und hat gesagt, die sind eben nicht rechts oder die sind rechtswidrig erworben worden sozusagen. Ja. In dem Moment, dass bei meiner Richterin, also bei ihr, und das war ja auch der Grund, warum die Klage für den Fall, dass sie damit durchgekommen ist, weil es eben nicht verhältnismäßig war. Das heißt also, prinzipiell ginge das zwar, aber sie als Richter hätte in diesem konkreten Fall eben nicht durchsucht werden dürfen.
Aha.
Aber das hat jetzt nichts mit der Verschlüsselung zu tun. Letztendlich, wenn die Verschlüsselung geknackt war, Passwort zu kurz, warum auch immer, Pech gehabt.
Aha.
Sofern das dir zuzuordnen ist natürlich.
Ja gut, also wenn
das. Na, also kann ja jeder kommen und sagen, so, wir haben es entschlüsselt und das sind die Daten. Also,
ja gut, das kann ja aber auch jeder sagen, wir haben hier ihren Computer und da war das und das drauf.
Ja, das wäre das die nächste Frage, genau. Also
ja gut, aber dann musst du natürlich insgesamt das Rechtssystem in Deutschland in Frage stellen. Also das ist natürlich ja, ein anderes
ja,
Thema.
Ja gut, ja. Heutzutage kann man fast alles in Frage stellen. Ja gut, okay, also sind eigentlich, also solange man nicht gerade Richterin ist oder so, sind die sind das dann auch Beweismittel?
Ja, bei der Richterin waren es auch Beweismittel.
Es waren auch ja gut, das ist richtig, aber das ist, also als Journalist zum Beispiel, Rechtsanwalt, Arzt möglicherweise bist du auch geschützt, wobei das halt auch wieder ganz schwierig ist, ob einen konkreten Einzelfall dann sozusagen in Berufsausübung warst oder so. Also kannst du dich im Zweifelsfall nicht drauf verlassen. Nee, wenn Daten entschlüsselt werden, Passwort zu kurz, missgebaut beim Verschlüsseln, was auch immer, Pech gehabt. Backup auf der CD, auch ganz beliebt. Backup gebrannt, die CD ins Regal gelegt, Pech gehabt.
Die CD kann ich dann nicht verschlüsseln, oder?
Das ist übrigens ein ganz großer Vorteil wieder von diesen Containern, diesen virtuellen Laufwerken. Ich kann nämlich einfach diese 200 Megabyte nehmen, auf CD brennen und bupp, dann ist sie da verschlüsselt abgelegt.
Ah.
Ansonsten gibt es auch Backup-Programme, die Verschlüsselung unterstützen. Ja? Das ist also im professionellen Bereich eigentlich gängig, sage ich mal. Jetzt beim Heimanwender eher weniger, aber es gibt Software, die das auch unterstützt.
Nach den Nachrichten lassen wir die Katze aus dem Sack. Welche Programme sind es?
Ja, genau. Da, da, da.
Yeah, 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 yeah. Oh, sweet home, Lichterfelde.
Oh, hallo, hier ist Olli Schulz. Ich probe gerade für den 30.03. Da spiele ich ein Konzert ab 21 Uhr im Knarrclub. Davy Van Bohlen, die Stimme von Maritime, ist auch da. Das wird ein Spitzenabend. Kommt doch rum. Ich muss weitermachen. Bis dann.
Fritz präsentiert Olli Schulz live. Morgen Abend ab 21 Uhr im Knarrclub Berlin-Prenzlauer Berg.
Und dann schlägt dein Herz. Und dann schlägt dein Herz.
Olli Schulz live und in Farbe. Mit einer großen, dicken Empfehlung.
Und im Radio Fritz. Vom RBB.
11:30.
Fritz Info.
Nachrichten.
Mit Mario Bartsch.
Nach 3 Wochen zäher Verhandlungen haben sich die 5 Vetomächte des UN-Sicherheitsrats am Abend auf eine gemeinsame Erklärung zum Atomstreit mit dem Iran geeinigt. Der Text solle möglichst noch im Laufe des Tages von den anderen 10 Mitgliedern des Gremiums verabschiedet werden, sagte der britische UN-Botschafter Perry. In der Erklärung werde der Iran aufgefordert, seine Aktivitäten zur Urananreicherung aufzugeben. In Berlin beraten die Spitzen der Großen Koalition seit dem Abend über die geplante Gesundheitsreform. Sie wollen die Ziele der Reform formulieren und den Fahrplan festlegen. An der Runde nehmen unter anderem Bundeskanzlerin Merkel und Vizekanzler Müntefering sowie CSU-Chef Stoiber teil. Der SPD-Vorsitzende Platzek musste wegen eines Hörsturzes absagen. In Frankreich haben die Gewerkschaften zu neuen Protesten aufgerufen. Gestern hat es die größten Demonstrationen und Streiks seit Jahrzehnten gegeben. Sie richten sich gegen die geplante Lockerung des Kündigungsschutzes für junge Arbeitnehmer. Gewerkschaften sowie Schüler- und Studentenverbände wollen am kommenden Dienstag wieder Aktionen durchführen. Bei den Rettungsübungen für die Fußball-WM hat es offenbar massive Probleme gegeben. Das berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. So sei in der vergangenen Woche die Übung in Berlin abgebrochen worden, weil die Rettungskräfte den Anforderungen nicht gewachsen gewesen seien.
Wetter.
Heute Nacht gibt es stellenweise immer mal Regen bei Tiefstwerten zwischen plus 4 und 0 Grad. Morgen wird es heiter bis wolkig bei Höchstwerten zwischen 11 und 14 Grad.
Verkehr.
Mit keinen aktuellen Meldungen, überall eine gute Fahrt.
Danke Mario, 2:30.
Und wenn im Radio 102,6, dann Fritz in Berlin. Blue Moon.
Chaos Radio 111 ist es, was ihr hört. Es geht um Verschlüsselung, und zwar Verschlüsselung von Daten und später dann auch noch um die Verschlüsselung von Kommunikation. Das sind ja auch meist Daten. Chaos Radio 111, die Verschlüsselung ist das Thema. Wir hatten vorhin die Frage, ob es denn was nutzen würde oder so ähnlich, wenn wir bei der Fritzbox anklicken, keine neuen Netzwerke zulassen.
Richtig, da hat uns der Batja was geschickt. Die Lösung dazu ist, heißt nämlich, das heißt nicht Netzwerke zulassen, sondern Netzwerkgeräte zulassen. Und das bedeutet einfach genau, dass die MAC-Adressen von den Geräten, die jetzt im Netzwerk sind, gespeichert werden und keine weiteren zugelassen werden. Ist also diese relativ unsichere Beschränkung, Zugangsbeschränkung, wie Sie vorhin gesagt haben, über die MAC-Adressen, bringt nicht so wirklich viel.
Noch eine Frage per Mail. Ist die Passwortabfrage für den Browserzugang auf den Router sicher? Womit wir bei Haralds Thema Passwort wären, oder?
Naja. Also das prinzipiell haben die allermeisten, insbesondere die halbwegs aktuellen von diesen Routern, HTTPS. Also prinzipiell ist schon mal gut, dass da eine Verschlüsselung eingesetzt wird. Das große Problem dabei ist nur, und da sind wir wieder bei dem Thema Verschlüsselung und Authentisierung, das große Problem ist, dass wenn ich Verschlüsselung einsetze, dann insbesondere zwischen zwei unterschiedlichen Kommunikationspartnern, dann muss ich auch irgendwie gewährleisten können, dass der andere der ist, der für den er sich ausgibt. Sonst gibt es nämlich die sogenannten Man-in-the-Middle-Attacken. Das heißt, da steht jemand dazwischen. Ich gebe mein Passwort ein, schicke das zu dem.
Der sagt, ich bin der Router.
Genau.
Und du kannst es nicht nachprüfen.
So. Richtig. Das Problem ist nämlich, dass also diese Router alle mit einem Zertifikat kommen. Also bei HTTPS gibt es sogenannte Zertifikate. Das sind quasi Signaturen, wo irgendjemand mal bescheinigt, dass dieser Router der Router ist, für den er sich ausgibt. Das Problem ist nur, dass halt jeder sich so einen Router kaufen kann und auch so ein Zertifikat dann eben irgendwie davon mal runternehmen. Und die haben ja auch alle das gleiche Zertifikat. Das heißt, also es ist ohne weiteres möglich, da eine Man-in-the-Middle-Attacke zu fahren und dadurch sich zwischen reinzuklinken und das mit abzuhören. Mhm. Also ohne weiteres heißt hier wieder für den versierten mit Netzwerkprotokollen hinreichend detailliert
Schwarzer Hacker. Genau.
Was anderes ist natürlich, es geht ja auch um die Passwortabfrage, in dem Sinne, die Mail ist ja auch auf zwei Weisen zu verstehen, nämlich die Frage ist, ob das Passwort sicher ist. So, und grundsätzlich ist es so, dass die Geräte mit sogenannten so Default-Passwörtern, das heißt also beim Auslieferungszustand haben ja alle das gleiche Passwort.
Freundin von mir rief mich eben an und sagte, wir haben uns hier WLAN geholt und irgendwas funktioniert. Ich meine, gib mal ein 192.168.1.1. Ja, jetzt will der ein Passwort. Admin 1234. Genau, ich habe auch gesagt, nee, versuch mal Passwort, geht nicht. Passwort geht auch nicht. 1234. Nee, genau, Admin habe ich auch vorher nochmal versucht. Geht nicht. 1234 und jetzt hält die mich für den Superhaxor.
Ja, also es gibt halt maximal, also allerhöchstens vielleicht 10 Kombinationen, die so in der Praxis vorkommen. Ja. So, also 10% der oder 10 Varianten, die bei, sagen wir mal, 95% dieser Geräte vorkommen. Das ist wie
früher mit den Käferschlüsseln.
Ja, wobei wir dann auch schon bei der Sicherheit von Passwörtern sind, was auch bei der Festplatten oder E-Mail oder wie auch immer Storage-Verschlüsselung wichtig ist. Ich muss mir ja irgendwie ein Passwort ausdenken für die Verschlüsselung bzw. für die Entschlüsselung der Daten. Und das Passwort sollte natürlich auch irgendwie halbwegs sicher sein. Ja, wenn ich jetzt hier irgendwie den Namen des Herstellers meines Routers eingebe oder irgendwie sowas, dann ist das natürlich irgendwie absolut alles andere als ein sicheres Passwort. Ein sicheres Passwort ist dadurch sicher, dass es nicht leicht erraten werden kann. Es gibt sogenannte Dictionary Attacks gegen Passwörter, wo man einfach eine Art Wörterbuch, ja nicht nur eine Art, sondern tatsächlich ein Wörterbuch hernimmt, also ein Verzeichnis aller häufig vorkommenden Wörter,
also
und probiert die mal durch. Ja, man kann aber auch sicherlich irgendwie, es gibt auch tatsächlich Firmen, die sowas kommerziell machen. Also es gibt Firmen, bei denen kannst du CD-Images und DVD-Images voll mit Passwort-Dictionaries kaufen. Mhm. Und die kannst du dann in deinen Passwort-Cracker reinwerfen und der probiert die dann alle durch.
Super.
Ja, und das funktioniert auch gut. Ich habe das gestern erst wieder getan. Allerdings auch wieder in einem Rahmen. Also, es ist ein Gerät, das ich selber erworben habe. Und also, es ist auch wieder so ein Router. In dem Fall ist es ein UMTS-Router. Mhm. Und da gibt es eben vom Hersteller irgendwie einen Telnet-Zugang. Aber das Passwort wird nicht ausgeliefert. Also Telnet ist so ein Zugang, wo man eben auf untere Ebenen kommt. Also mehr als das Web-Interface. Und das ist zwar vorhanden, aber nicht für den End-User gedacht. Und dann habe ich da mal einen Passwort-Cracker drauf angeworfen, er soll doch mal diese Passwörter durchprobieren. Und es hat irgendwie 10 Minuten oder so
welches
gedauert.
Welches war's?
Brezis, das ist der Name einer beteiligten Herstellerfirma. Also, oh ja. Ich kenne die. ja. Nochmal.
Great.
Yeah. Ja, also was macht ein sicheres Passwort aus? Ein sicheres Passwort macht aus, dass es in keiner dieser komischen Dictionaries drin steht. Das heißt, es sollte kein Wort sein, das irgendwie...
Auch nicht. Nee, Entschuldigung, ich habe gemacht. Ich bin nämlich in Wirklichkeit Bill Lumberg. Auch nicht Teile meines Passworts. Also weil es ist so, meine Passworte sind immer... ein Sonderzeichen, eine Buchstabenfolge, die ein normales deutsches Wort ist und eine Zahl.
Ja.
So, und das ist,
ist so halb gut.
Halb gut, ja.
Stellen. Warum?
Halb gut. Naja, je mehr, also grundsätzlich sollte da sehr viel Entropie drin sein. Ja, Entropie
also
heißt
Chaos.
Chaos, genau. Du musst Chaos in deinem Passwort sein. Ja. In dem Moment, wo du irgendwas, was für den Menschen Sinn ergibt, dort drin hast, dann ist das Ordnung und kein Chaos. Und alles, was vom Chaos hinreichend abweicht, ist also schlechter. Das heißt also, wenn da Worte drin sind, die so existieren, auch abgewandelte Worte, also es gibt ja so dieses Lead-Speak in Anführungszeichen, also wo man dann irgendwie E's durch Dreier ersetzt und T's durch Sieben und so weiter, das kann man natürlich wunderbar auch mit Dictionaries machen. Da muss man halt nur diese ganzen Regeln anwenden und eben statt T7 schreiben und dann probiert man das eben durch. Das ist also auch schlecht.
Also eine schöne, einfache Methode ist, dass du dir einen Satz überlegst, und davon denn zum Beispiel von den Wörtern jeweils die Anfangsbuchstaben nimmst. Und idealerweise sind da auch Zahlen drin, wie meine Oma ist 78 Jahre alt. Mhm. Und Groß-Kleinschreibung, nimmst die Buchstaben, die Anfangsbuchstaben, M, O, I, so weiter. Und machst daraus dein Passwort. Kannst du dir wunderbar merken.
Dann nehme ich doch lieber Gott.
Ja, ansonsten gibt's eben auch für Leute, die das machen wollen, es gibt Passwortgeneratoren, die also einfach Zufallszahlen so umwandeln, dass Buchstabenfolgen und Zeichenfolgen dabei rauskommen.
Ich glaube es gar nicht, wie schwierig es ist, ja einfach so ein zufälliges Passwort auszudenken.
Bei macOS gibt es, glaube ich, seit Tiger die Möglichkeit, überall, wo man Passwörter eingeben kann, zum Beispiel für seinen Schlüsselbund, wo man alle Passwörter abspeichert, oder eben für andere Sachen, gibt es einen Passwortprüfer, der anzeigt, wie sicher das jetzt ist. Man kann sich auch Passwörter generieren lassen.
So ein bunter Balken daneben?
Ja, genau, ja, der ist von rot bis grün und man kann sich auch sagen, ich will ein merkbares Passwort haben und dann noch die Zeichenlänge und dann generiert er da eins und zeigt einem dann anhand der Farbe an, wie sicher das jetzt ist. Funktioniert eigentlich ganz gut. Also ist gerade für die Leute, die gerade sich so rantasten, alles mit Passwortabfrage zu machen, eigentlich ganz gut, mal ein gutes Passwort zu kriegen. Jo.
Ja.
Also sagst du ins Mikrofon, sagst Linux, lieber Linux?
Ach so, ja? Okay. wir sind quasi drauf. Ja, ja, dann nehmen wir doch die Linux.
Doch
das passt thematisch jetzt besser rein.
Hallo Kai.
Hallo.
What's happening?
Deine Verschlüsselungsfrage, Kai.
Ja, und zwar, ich beschäftige mich jetzt schon seit 2 Wochen so mit Verschlüsselung unter Linux und habe da auch was gefunden. Und zwar habe ich immer noch ein Problem, ob man Root verschlüsseln kann.
Ob man was verschlüsseln kann?
Ob man das Root-System verschlüsseln kann. Also ich kann ja jetzt einzelne Partitionen verschlüsseln.
Ja.
Aber ich würde ganz gerne auch die Root-Partition verschlüsseln können.
Ja, das geht. Ist im Prinzip genau das gleiche wie bei den anderen Partitionen. Der einzige Unterschied ist so von dem Technischen, ist, dass beim Booten diese sogenannte Init-RD, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, sind diese Initial RAM Disk, in der müssen eben die Treiber und Module für die Verschlüsselung schon drin sein, also die WiseMapper-Krypto und was du da so brauchst. Mhm. Und dann müssen die Init-Skripte, die Systemstartskripten, die ausgeführt werden, die müssen eben es unterstützen, dass dann ein Passwort-Prompt kommt. Unter Debian zum Beispiel habe ich das auf einigen Systemen am Laufen und das geht standardmäßig. Also man muss gar nichts irgendwie speziell konfigurieren, sondern man trägt das einfach, also man verschlüsselt das, man trägt das so in diese ETCFS-Tab ein, in die Liste der gemounteten Filesysteme und dann kommt automatisch dieses Prompt nach dem Passphrase, wenn man den Rechner hochfährt.
Yeah.
Ja, wie das die einzelnen Distributionen machen, die anderen weiß ich jetzt nicht.
Ja, ich benutze Debian, deswegen.
Ah. Na, dann ist ja prima.
Das finde ich ganz praktisch.
Da findest du bestimmt auch, wenn du googelst, Leute, die es beschrieben haben.
Ich habe zwar das gefunden, aber das da wird der Schlüssel halt auf der Festplatte abgelegt. Das nennt sich hier. Wie nennt sich das hier?
What's happening?
Ich bin nicht parat.
Ja.
Ach so. DM-Crypt.
DM-Crypt. Genau, richtig, ja.
Eine Variante.
Ja, das ja. ist so die.
Meintest du, wa?
Das ist die gängige Software, mit der man unter Linux-Systemen der letzten 2-3 Jahre Verschlüsselung macht. DM-Crypt, noch so als Erklärung für die anderen Hörer, ist Device Mapper Kryptographie. Also Device Mapper ist sozusagen so ein Tool, mit dem man irgendwie Geräte auf andere Geräte mappen kann, also sowas wie virtuelle Laufwerke erzeugen und solche Dinge. Und Krypto dann eben die Verschlüsselungsunterstützung dafür. Und dieses Lux, was du noch angesprochen hast, ja. LUKS, das ist noch so ein System, das die Handhabung von Schlüsseln bei solchen verschlüsselten Images
verbessert. Kann bis zu 8 Schlüsseln in so einer Partition unterbringen, also so genau. habe ich hier gelesen in dieser...
Ja, und du kannst den Schlüssel auch noch nachträglich ändern, genau. was, wenn man nur das Device Mapper Crypto verwendet, nicht geht. Das heißt, man ist dann festgelegt.
Kann man das eigentlich auch, weil ich habe nämlich jetzt angefangen hier den Schlüssel, also ich habe mir mit PGP Schlüssel erzeugen lassen und habe den auf dem USB-Stick kopiert.
Ja.
Jetzt ist die Frage, kann ich denn das System so booten lassen, dass er mit Hilfe dieses Schlüssels denn diese Partition einhängt und dann nach dem Passwort fragt? Oder kann ich das nur mit diesem Lux-System machen? Das ist jetzt ein bisschen kompliziert.
Also rein technisch wäre das sicherlich schon denkbar, aber ob es jetzt da fertig was gibt dafür, das kann ich dir nicht sagen. Ja, denke ich auch nicht. Wobei, also PGP halt auch wieder ein bisschen ein anderes Thema ist. Da geht es ja auch um asymmetrische Verschlüsselung und nicht um symmetrische Verschlüsselung, was man bei Festplatten verwendet. Aber wüsste ich jetzt nicht, dass es da fertig was gäbe dafür.
Wobei man kann natürlich auch das, also das ist meine Variante für Linux mit LoopIS, ist nochmal eine andere Geschichte.
Ja, das ist älter, dieses System, oder?
Ja, aber ich habe da ein sehr großes Vertrauen in das System, deswegen benutze ich das auch. Mhm. Es ist mir sehr angenehm. Ausreden. Ja,
ja.
Aber es ist sehr, ja, also ich habe ein gutes Gefühl. Das ist, ich denke, Verschlüsselungssache ist
ein gutes Gefühl. Das mit dem Ausreden war übrigens der erste Satz seit ein paar Minuten, den ich verstanden habe, und zwar von Anfang bis Ende.
Aber die Idee ist, dass du natürlich mit PGP oder GNU-PG einen Schlüssel erzeugen kannst und den dann als Kryptoschlüssel für die Partition benutzen kannst.
Genau, so hatte ich mir das hier gedacht.
Und der ist dann durch eine Passphrase gesichert. Das hat den Vorteil, dass du, wenn du die Passphrase ändern willst, du nicht alles neu verschlüsseln musst.
Richtig, das ist im Prinzip auch das Gleiche, was das Lux selber macht, aber eben nicht mit GPG. Also nicht mit dem GNU-PG. Ja, haben wir deine Frage damit soweit beantwortet, jo. Beziehungsweise nicht beantwortet?
Ja, naja, ist werde ich mich dann halt irgendwie auf ein System einnehmen müssen.
Ja, also ich denke, es ist immer eine gute Idee, wenn man anfängt, sowas zu machen, das zu nehmen, was es eben fertig gibt, und nicht versuchen, gleich beim ersten Wurf sozusagen sich selber irgendwas Ausgefalleneres zu basteln, was sonst noch niemand so gemacht und dokumentiert hat.
Ja, mit diesem LoopIS, was jetzt das ältere System noch ist, da bin ich dann irgendwie nicht klargekommen, weil man auch irgendwelche Patches machen musste. Und da habe ich dann doch eher DM-Crypt genommen, weil jetzt schon ein Kernel drin war. Das war
richtig.
Mir dann lieber.
Richtig. Und wie gesagt, jetzt gerade wenn du deine Root-Partition verschlüsseln willst, da gibt es eben die Unterstützung auch gleich in den Init-Skripten und so. Hm. Das geht dann also ohne viel Handgefrickel.
Ah, okay, dann werde ich mich mal damit versuchen. Recht schönen Dank.
Ja. Gerne.
Schönen Abend.
Tschüss,
Kai.
Tschüss. Und einen haben wir auch noch. Noch einen haben wir auch. So rum. Hallo Alex aus dem Prenzlauer Berg.
Ja, guten Abend.
Hallo. Hallo.
Ja, ich habe erstmal noch eine Frage. Und zwar, also nicht eine Frage, ich nehme TrueCrypt für die Festplatte. Und da gibt es zum Beispiel eine witzige Funktion, dass man zwei Partitionen ineinander machen kann.
Ja.
Und zwar am Anfang war das Problem, wenn der Richter kommt irgendwie, man muss die Daten auspacken, richtig. So nach dem Motto. Dann kann man das auspacken, weil die erste, also man muss sich so vorstellen, die erste Festplatte ist, sage ich mal, 2 GB groß und die Daten werden immer gefüllt. Das heißt, es sind immer 2 GB auf der Festplatte. Und man kann dann halt eine andere Festplatte noch reinmachen. Das sind, sage ich mal, beliebig viele Daten, 100 MB oder so. Nun macht man die Partition auf und dann befindet sich in dieser Partition, in der ersten, eine versteckte zweite Partition. In die erste Partition packt man halt ein paar Daten rein, weiß ich,
unbedarfte Daten halt, was halt
so ein paar nackte Frauen oder so.
Ein paar nackte Frauen, genau, sowas halt. Und es erscheint halt nicht die zweite Partition, in der dann die wirklich wichtigen Daten sind. Und das ist eigentlich eine relativ elegante Lösung. Mhm. Ja, das wollte ich nochmal so sagen zu der Geschichte. Also es gibt da halt so einen kleinen Workaround.
Mhm. Guter Übergang, TrueCrypt. Das wäre jetzt so meine, sag ich mal, Empfehlung gewesen. Also wir haben auch...
Ich glaube aber, Alex hatte noch eine Frage
darüber hinaus, sorry, oder?
Ja, genau. Und die zweite Geschichte, das hatte ich auch ins Wiki geschrieben. Und zwar habe ich mal das große Gerücht gehört, dass in PGP, das ist diese Verschlüsselungssoftware, wo man seine E-Mails verschlüsseln kann, dass eine Backdoor drin sein soll, das heißt also ein Zugang sozusagen für die Nachrichtendienste, wenn es aus Amerika exportiert wird. Ist da was dran?
Nicht, dass
wir... Also es gibt eine Geschichte, die deswegen ist es ins Gerede gekommen und es gab diese Möglichkeit, diesen sogenannten Escrow-Schlüssel. Das heißt also, die Idee ist, dass man für quasi für den Einsatz in Firmen, dem Firmenadministrator oder sagen wir mal, dem Geschäftsführer, was auch immer, noch die Möglichkeit eines zweiten Schlüssels geben wollte für den Fall, dass der Mitarbeiter vom Auto überfahren wird, der aber auf seinem Computer wichtige Daten hat, dass man die noch quasi wie einen zweiten Schlüssel dazu macht.
Ja, das ist wie ein Master-Schlüssel.
Master-Schlüssel, genau. Das ist aber eine Sache, die war nicht für die Geheimdienste gedacht, sondern eben genau für diesen Unternehmenseinsatz, der dann aber so massiv beschossen worden ist, dass man es, glaube ich, einfach wieder entfernt. Ich weiß nicht, ob es drin ist. Ich glaube, in den Commercial-Varianten wird es noch als Option. Ich habe mir das PGP auch schon lange nicht mehr angeguckt, ehrlich gesagt. Der Vorteil ist natürlich, wenn man den Quellcode hat und den selber übersetzt, dann weißt du, was du hast. Dann weißt du, ob
Nachschub drin ist oder nicht. PGP offengelegt, ne? Nicht jede Version ist, glaube ich, offengelegt oder so.
Also das ist der Grund, warum ich persönlich jetzt kein PGP nehme, wobei das natürlich bei Open Source ist immer so ein bisschen, naja, wer guckt sich das tatsächlich an? Ist es jetzt wirklich, wenn ich jetzt das Debian-Paket lade, ist es jetzt wirklich genau das, wo ich den Quellcode einsehen kann? Ja, ja. Aber da ist es auch wieder eher so eine gefühlsmäßige Sache, dass ich da GNU-PG eher ein bisschen mehr vertraue.
Und generell Verschlüsselungssoftware, die aus Amerika kommt, die eine bestimmte Bitstärke überschreitet oder so, dass die halt so einen Backzugang hat oder so, daran ist nichts an dem Gerücht.
Also das Schöne ist ja bei Software, also das sind alles Sachen, die wir empfehlen, außer jetzt beim Mac, glaube ich, das ist nicht so. Aber zumindest bei dem, was wir auch angesprochen haben, das ist TrueCrypt, da ist es so, dass der Quellcode eben offen und ich kann es mir angucken. Und da gibt es auch keine Beschränkung in der Codelänge oder in der Schlüssellänge.
Ja, also es ist auch so, dass diese amerikanischen Krypto-Export, das sind wir dann irgendwie, wir hatten das Thema ja vorhin schon mal, aber es ist irgendwie dann nicht zu Ende geführt worden. Das ist also so, dass ich glaube, seit... Na, ist ja egal. Also auf jeden Fall seit ein paar Jahren ist es so, dass quellenoffene Software prinzipiell eine Ausnahmegenehmigung irgendwie hat.
Weil es einfach auch vollständig sinnfrei ist, da irgendwas zu beschränken.
Ja, also es ist beschränkt, das zu beschränken mit anderen Worten. Nicht, dass das Behörden nicht auch mal öfter nicht davon abhalten würde, aber gut.
Ich habe so eine Mythen gehört, irgendwie, dass es als Buch exportiert haben aus der USA und woanders wieder.
Und Phil Zimmerman war ja auch mal tatsächlich eingeknastet. Also das ist der Autor von PGP. Also das kann man auch schön nachlesen im Netz, wenn man das irgendwie.
Also das ist kein Mythos, sondern da ist schon.
Nein, da ist schon viel dran. Das war
Mythos. Aber Mythos ist ein Bier aus Griechenland.
Cool. Sehr schön.
Echt? Das gibt's da. Und wenn du zu zweiten Bier trinken gehst, dann bestellt man zwei Mythen. Das finde ich toll.
Ja, dann muss das ist ja sehr mysteriös.
Euer neuen Webseite gratulieren. Und schick geworden auf jeden Fall.
Ja, danke schön.
Ja.
Werden wir weitergehen.
Frage beantwortet. Tim hört
zu, oder?
Wie bitte?
Frage beantwortet.
Ja, klar, vielen Dank.
Jo, super. Okay,
gute Nacht.
Ciao. Tschüss. Wir hatten es gerade, TrueCrypt, www.truecrypt, wie wirklich, wie macht man echt, wirklich,
echt? Crypt,
true,
crypt. Wahrhaftig.
.org, wahrhaftig, genau.
Echt mit AE.
Genau, da gibt es einen Download-Link und wo wir jetzt, wir machen ja so eine schöne, einfach mal so eine user-orientierte Sendung, probieren wir mal heute. Das heißt also, wenn ich mir diese Datei runtergeladen habe, dann bekomme ich, wie ich es bei Windows gewohnt bin, einen Installer, wo ich dann gefragt werde, wo ich das installieren möchte, ob ich dafür Verknüpfungen machen möchte, dann drücke ich auf Install, dann dachte mir, okay, alles geklappt. Und dann geht es ja darum, diese Container zu erzeugen, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Das heißt, ich muss mir dann überlegen, wie groß soll dieser Container sein, frage nach einem Verschlüsselungsalgorithmus, da wird aber auch was vorgeschlagen und dann richte ich das ein, dann muss ich eben diese Passphrase eingeben. Danach geht dann dieser Vorgang, dass ich hier sogenannten Mounte, das ist ja der Begriff dafür, das heißt also ein virtuelles Laufwerk wird eingerichtet. Das heißt also dieser Container, dieses verschlüsselte File, diese verschlüsselte Datei, dieser Dateicontainer wird dann gemountet. Das ist also vielleicht ein wichtiger Begriff, der immer wieder auftaucht bei diesen Verschlüsselungscontainern.
Im Deutschen übersetzt wird, also falls sich jemand jetzt unter dem Mountain nichts vorstellen kann, das öfter als eingehängt.
Ja. Ins Dateisystem so rein.
Eingepflegt.
Genau. Eingepflegt, das ist schön.
Richtig. Es gibt dann, wenn ich das TrueCrypt starte, gibt es einen Button Create Volume, heißt das. Und dann geht so ein Wizard auf, wo ich dann sagen kann, ich mache einfach ein Volume. Und dann fragt er mich, wohin diese Datei, dieses Container-File abgelegt werden soll. Da kann ich entweder eine Datei auswählen oder ich kann auch eine ganze Festplattenpartition zum Beispiel nehmen oder auch einen USB-Stick. Das gebe ich dann an. Und das heißt also, ich denke mir den eins aus, wo es sein soll. Weiter. Und es ist wunderbar. Dann fragt er mich nach der Verschlüsselung. AES ist hier vorgestellt. Wunderbar. Weiter. Und dann sagen wir, das soll zum Beispiel 100 Megabyte groß werden. Und dann fragt er mich nach dem Passwort.
We have sort of a problem here.
Weiter, dann warnt er mich noch, es ist zu kurz, alles klar. Und dann erzeugt er diesen Container. So, und jetzt habt ihr das alles schön gehört. Und wenn ihr euch einen Mitschnitt anhört, dann könnt ihr das schön nach dem Radio klicken.
Macht doch gleich noch einen Screencast dazu am besten. So
ein
für die
Screencast?
Ja. Unsere Mission.
Ich hab schon wieder einen Trend verpasst.
unsere Mission für heute ist, es soll keine Ausrede mehr geben. Jeder soll wissen, wie man seine Daten verschlüsselt. Mhm. Und wir wollen das jetzt einfach mal gemacht haben.
Ich kann ja wirklich im Chaos Radio Podcast könnte man eigentlich dann wirklich noch so Screencasts anbieten, also dass das eben.
Stimmt. Wie damals PPP mit T-Online ohne die T-Online-Software, weiß ich noch. Die sind auch ausgedruckt rumgereicht worden, weil du ja nicht ins Internet gekommen bist ohne.
Super.
Es ist die Nacht des letzten Mittwochs im Monat, da gibt's immer das Chaosradio.
Blue Moon.
Heißt die Sendung, in deren Rahmen das Chaosradio stattfindet. Chaosradio 111 ist heute dran und das Thema ist Verschlüsselung, und zwar Verschlüsselung von Daten und Kommunikation. Jetzt haben wir über Linux gesprochen, wir haben ein bisschen über Windows gesprochen. Das interessiert mich hier alles im feuchten Kehricht, denn ich habe einen Mac. Könnte mir mal jemand sagen, wie ich meine Daten...
Ich möchte betonen, dass ich auch einen Mac habe mit Linux.
Ja, du... Harald.
Diese Ungläubigen.
Nee, Harald, du meldest dich nachher bitte nochmal an der Kasse.
Ja, gern. Wir hätten gern sowieso mal so unser Moderatoren gehalten.
Nee, das habe ich hier alles gekriegt. Ach so. Und mir davon ein Raketenauto gekauft.
Ja, also bei Mac sieht es folgendermaßen aus. Wenn man das erste Mal seinen Macintosh-Computer startet, dann wird einem gesagt, man muss jetzt erstmal seinen Namen eingeben und einen Usernamen aussuchen.
Okay. Und wie kann ich eigentlich genau den Namen? Dann steht nämlich überall Holger Kleins Computer. Wo ändere ich das eigentlich wieder? Gar nicht, oder?
Na, deinen Kurznamen kannst du nicht ändern, aber deinen richtigen Namen kannst du noch unter Benutzereinstellungen umkonfigurieren. Ja, jedenfalls wirst du eben aufgefordert, ein Passwort einzugeben, um dich einzuloggen. Allerdings ist, glaube ich, das bei macOS genauso wie bei Windows defaultmäßig, also standardmäßig, ist die Anmeldung mit Passwort ausgeschaltet. Das heißt, du startest den Rechner und er meldet sich automatisch an, ohne nach diesem Passwort zu fragen. Das sollte man natürlich erstmal einschalten. So, und dann gibt es in den Systemeinstellungen den Knopf Sicherheit, wo es allerlei Informationen zum Thema gibt. Unter anderem kann man eben einstellen, dass er nach jedem Anmelden oder wenn der Bildschirmschoner ausgeht, erstmal nach dem Passwort fragt. Und weiterhin kann man dann eben dieses besagte File Vault einschalten, was eben das Home Directory, sagt man das in Deutsch am besten, damit es jeder versteht, also das Verzeichnis, wo die ganzen Mails, Einstellungen, Dokumente, Bilder, Musik liegen, ja, dass das verschlüsselt sein soll. Und dann sagt man Turn on File Vault und er stellt dann eben so ein mitwachsendes Image, also so eine virtuelle Festplatte sozusagen, kopiert das ganze Home Directory da rein. Und ja, jedes Mal, wenn man den Computer ausmacht, macht er dieses Image, packt er das zusammen und dann liegt nur noch eine Datei auf der Festplatte. Und wenn man den Computer wieder anmacht, dann wird man aufgefordert, sein Passwort einzugeben und das Image wird sozusagen entschlüsselt und in das Dateisystem eingepflegt.
Wenn ich das jetzt einschalte, dann legt er dieses Image an,
genau.
Kopiert alles rüber, bleibt dann das Original erhalten und meine Festplatte ist doppelt so voll? Nee, oder?
Es tritt vollständig an die Stelle von deinem ursprünglichen Home-Verzeichnis. Also du als Benutzer merkst auch gar nicht, dass da jetzt irgendwie was im Hintergrund anders ist. Das haben sie eigentlich ziemlich gut integriert. Ja, du hast jetzt bloß statt deinem Haus sozusagen ein Schlosssymbol. Wurde dann alles und ganz
mein
sicher.
Passwort bleibt mein Passwort.
Also das genau, es wird nämlich auch das Passwort, was du am Anfang eingegeben hast, sozusagen gut, ne? Dazu verwendet, auch dieses Image zu schützen. Und ja, dementsprechend sollte das Passwort natürlich auch gut gewählt sein und nicht XXX.
Ich muss schnell nach Hause.
Ja, aber abgesehen davon ist das dann ziemlich gut. Und du hast eben auch außerdem noch die Möglichkeit bei macOS mit dem Festplattendienstprogramm noch weitere Images zu erstellen. Also wenn du jetzt nicht nur dein Home-Verzeichnis verschlüsseln willst, dann kannst du sagen, ich möchte jetzt ein neues mitwachsendes Image machen. Und das, da kannst du dann Dateien reinschmeißen und es wächst halt mit, je mehr du reinschmeißt. Und ja, das kannst du dann sozusagen zuschließen und kannst es erst wieder öffnen, wenn du dein Passwort eingegeben hast. Und das kannst du dir dann auch frei aussuchen.
Schrumpft's auch mit?
Genau, beim
skaliert ist.
Während du eingeloggt bist, schrumpft's nicht, sondern wächst nur. Allerdings, wenn du dich dann ausloggst oder den Computer zumachst, dann guck danach, wie viel Platz wird jetzt verbraucht und wie groß ist das Image und optimiert das dann sozusagen, macht's wieder kleiner, wenn es zu viel ungenutzter Platz ist.
So, jetzt habe ich schön meinen Mac, habe FileVault aktiviert.
Ja.
Und das ist alles ganz toll und die Polizei kann da nicht ran. Wer garantiert mir, dass die nicht doch da ran kann, weil da eine Backdoor drin ist?
Das okay. Department of Homeland Security garantiert
das. Das Reichssicherheitshauptamt. Wieso garantieren die mir das?
Ja, das ist von denen sozusagen verbrieft oder verbürgt, die sagen, das ist sicher.
Aber entschuldige, das US-amerikanische Department of Homeland Security ist doch gerade bestrebt, meinen Rechner durchzuschnüffeln, oder nicht?
Es gab da bei...
So verstehe ich diese Behörde. Also die sind doch dazu da rumzuspionieren und nicht zu sagen, hey, wenn du nicht willst, dass wir in deinem Rechner rumschnüffeln, dann benutzt das.
Ja, aber das ist auch mit dem RSA-Verschlüsselungsalgorithmus ja genauso. Den benutzen auch extrem viele Leute und der ist eben genauso auch von der US-Regierung sozusagen ja, zertifiziert. Richtig. Und trotzdem haben da eine ganze Menge Leute dran Vertrauen. Also Ich weiß nicht, ob Harald da vielleicht noch...
Also es ist halt bei den Algorithmen, wie auch bei AES, was wir ja vorhin auch schon empfohlen haben und so, so, dass in der Tat diese Algorithmen, auch schon wie die Vorgänger DES und so, als, wie soll ich sagen, Ausschreibungsergebnisse von amerikanischen Behörden letztendlich ermittelt wurden. Also da werden sogenannte Wettbewerbe veranstaltet und dann können Kryptologen, Kryptografen können da Beiträge einreichen und dann gibt es eben, wie soll ich sagen, wissenschaftliche Panels, die sich das alles anschauen, die das eben beurteilen und das, wie soll ich sagen, die Regierung ist da gar nicht so ausschlaggebend. Die Regierung lädt eigentlich nur ein Beiträge von Wissenschaftlern, lässt es dann beurteilen, auch wiederum von namhaften Wissenschaftlern.
Zerlegen sich denn gegenseitig die Algorithmen?
Genau, weil jeder will ja, dass seiner besonders gut dasteht, das heißt, die hacken dann alle gegenseitig irgendwie ihre Sachen klein. Dann.
Da ist übrigens der Telekom auch mal was sehr Peinliches passiert. Oh, sie haben nämlich einen Algorithmus namens Magenta ins Rennen geschickt und es war ein ziemliches Desaster.
Ja, naja.
Also, auch die Farbe ist ja auch schon irgendwie fragwürdig.
Ja, naja. Und ich meine, da muss man gar nichts kommentieren.
Gibt es irgendwie ein Stichwort, was man sich ergoogeln kann, um da den Scherz zu lesen?
Ich würde sagen, irgendwie AES Competition Telekom Magenta würde ich als Google-Stichwort haben. Also
auch ansonsten eingeben. Ist die Wikipedia natürlich wieder eine beliebte Quelle, um sich mal zu diesem AES näher zu informieren. No. Ja. Also hier steht halt eben auch drin, dass die NSA ihre eigenen Dokumente damit verschlüsselt und das sozusagen der Vertrauensbeweis ist, dass...
Also grundsätzlich ist es natürlich auf jeden Fall gut, wenn der Quellcode von so einem Verschlüsselungsprogramm offengelegt ist, weil die Verschlüsselung oder die Sicherheit liegt nicht nur in dem reinen Verschlüsselungsalgorithmus, sondern auch in dem Drumherum. Das ist auch nochmal eine ganz große Schwachstelle. Das heißt also, wenn dieser Schlüssel eingegeben wurde, dann liegt er im Speicher. Und es gibt bei modernen Betriebssystemen, zumindest bei Windows, ist es so einfach, wenn ich zum Beispiel vom Laptop den Deckel zuklappe, dann wird der Inhalt des Speichers auf die Festplatte geschrieben. Das heißt also, der Rechner schläft dann, Tiefschlaf, Hibernate, und der Inhalt des Speichers, inklusive möglicherweise meines Schlüssels, wird dann natürlich unverschlüsselt auf die Festplatte geschrieben, in so eine diese Tiefschlaf.
Ja. Nicht nur des Schlüssels, sondern auch eben...
Der entschlüsselten Dateien, die gerade offen sind.
Genau. Richtig, ja.
Das heißt, immer runterfahren.
Ja, immer runterfahren und noch, das ist eine Option, das kennen ziemlich wenig Leute, es gibt eine sogenannte Auslagerungsdatei, Swap Space, ist also ein Bereich von einer Festplatte, eine Datei, wo die Sachen hin ausgelagert werden, die nicht mehr in den Arbeitsspeicher passen. Also wenn ich mit großen Dateien hantiere, dann kann da das Betriebssystem nochmal Daten auslagern, eine sogenannte Swap-Datei oder Auslagerungsdatei. Und die sollte man beim Runterfahren auch löschen. Das ist ein bisschen versteckt, da muss man mal nach googeln. Aber es gibt die Option bei Windows, das so einzuschalten, die Sicherheit einzuschalten, dass diese Auslagerungsdatei nach dem Runterfahren gelöscht wird.
Das Löschen alleine bringt aber nun auch noch wirklich nichts.
Ja, ist richtig. Man muss sie noch von der Festplatte wipen. Das heißt nochmal die Bereiche auf der Festplatte, wo es vorher war, auch noch überschreiben.
Deswegen will man...
Die Gaussen.
Nein, um das zu umgehen, möchte man eben Encrypted Swap haben. Ja, das ist das, was... Ich weiß nicht, wie es da bei Windows aussieht, aber jedenfalls unter den Unix-artigen Betriebssystemen ist das eine gängige Option. Das heißt, dass dieser virtuelle Speicher, dieser Swap-Space, auch verschlüsselt wird. Unter Linux zum Beispiel mit den gleichen Mechanismen, wie man auch diese Festplattenverschlüsselung macht. Nur, dass man hier keinen Schlüssel vom Anwender vergibt, sondern dass bei jedem Booten eine Zufallszahl als Schlüssel genommen wird und dann, wenn der Rechner ausgeschalten wird, zum Beispiel, weil ihn ein Bedarfsträger gerade aus dem Rack schraubt, dann ist dieser Schlüssel einfach weg und beim nächsten Booten wird eine neue Zufallszahl genommen und das Web-Swap-Space wird neu initialisiert. Mhm. Der ist ja auch immer nur gültig für einen sozusagen während der Laufzeit des Systems. Und wenn ich es runterfahre, dann brauche ich das auch nicht mehr.
Genau, bei Mac hatten sie nämlich mal dieses Problem, dass jemand rausgefunden hat, dass in diesen Swap-Dateien noch das Login-Passwort abgespeichert war oder zu finden war, mit dem man sich angemeldet hat, und daraufhin haben sie dann eben auch diese Checkbox unter Security oder Sicherheit eingeführt, dass man auch seinen Swap-Space verschlüsseln kann.
Ich muss dringend nach Hause.
Gerade in diesem Moment dringen sie ein.
Ja. Was hast du denn für ein dünn-DNS?
Was habe ich
für
ein dünn-DNS? Mein dünn-DNS? Was?
Ach, vergiss es.
Na gut.
Vielleicht gibt's Hörer, benutzt ihr eigentlich Verschlüsselung? Also ich meine, ruft uns doch mal an, wenn ihr irgendwie gute oder schlechte Erfahrungen mit so Sachen gemacht habt. Das ist ja auch mal so.
Also, wenn ihr schon mal euer Passwort vergessen habt und nicht mehr an eure gesammelten, was auch immer.
Oh, da gibt's irgendwo bei dem Kumpel in Darmstadt noch ein Protokoll aus dem IRC von 1995 muss es gewesen sein. Da kam irgendwie einer in Irk und war noch total besoffen und hat uns darüber informiert, also meinte, er hätte sein Root-Passwort geändert, als er noch besoffener war und wüsste nicht mehr wohin und ob es denn nicht irgendeine Möglichkeit gäbe, da ranzukommen.
Ja, naja, beim Root-Passwort ist das echt leicht.
Erzählt das bloß nicht weiter, hat er auch dazu geschrieben. Nun war der damals 95, mein Gott. Da kannten sich alle Deutschen im Irknet.
Naja, na ja,
vielleicht nicht.
Ja,
im Internet,
genau. Ich kannte dich damals nicht.
Deininger Hobby-Mietband.
Ja, mei.
Mei.
Ich muss mal noch eine Ergänzung zu dem File-Vault machen, nämlich diese
File-Vault.
Das hat nämlich ein Problem, diese mitwachsenden Images. Er guckt ja immer beim Ausloggen oder beim Ausschalten des Computers, wie groß es ist sozusagen, und korrigiert dann die Größe. Und das Problem ist jetzt, wenn man das auf dem Desktop-Computer macht und auf einmal der Strom weg ist und er keine Chance hatte, das Image zuzumachen und zu verschlüsseln, dann ist sozusagen das ganze Home-Verzeichnis möglicherweise einfach weg. Also sie empfehlen für Desktop-Computer eine USV, also so eine Notstromversorgung davor zu klemmen, damit das nicht passiert, dass dein Rechner auf einmal ausgeht und dein gesamtes Home-Verzeichnis nutzlos ist.
Dann hätte man für Deutschland eine Regelung, hätte keine regellose Regelung, und die Länder, die das nicht regeln wollen, die haben dann die Bundesregelung, und die Länder, die das regeln wollen, können dann das für sich regeln.
Ah, yeah.
Ja, wir haben Spaß, ja, und unterhalten uns. Und genau darum ist es eine Unterhaltungssendung. Ja, macht bitte was draus. Ja, hört Chaos Radio 111.
Unterhaltet uns doch mal mit einem Anruf.
0331 70 97 110. Wie verschlüsselt ihr eigentlich und was für Erfahrungen habt ihr mit eurer Verschlüsselei denn schon so gemacht? Eine gute oder schlechte?
Und habt ihr sonst noch Fragen?
Ich werde im Chat schon gerade nach dem Soundboard gefragt. Ich werde mal gerade in den...
Also das Soundboard hier, das ist meine Jingle-Maschine.
Das gute alte...
Nein. Soundboard. Was hier im Irk auch gefragt wird, ist dieser Stäuber.
Ach so. Stäuber, echt?
Diese Verstäuberung.
Okay, soll ich nochmal zum Mitschneiden machen? Also
ja, aber dann bitte die Mikros aus.
Okay, alle Mikros aus und die Musik auch im Hintergrund. Machen wir das mal so. Und Achtung, mitschneiden jetzt.
Dann hätte man für Deutschland eine Regelung, hätte keine regellose Regelung. Und die Länder, die das nicht regeln wollen, die haben dann die Bundesregelung. Und die Länder, die das regeln wollen, können dann das für sich regeln.
So. Ja,
Stäuber Rules.
Was?
Großartig.
Ich sagte Stäuber Rules. Ja.
Irgendwo habe ich ja noch den Transrapid.
Yes, den brauchen wir auch noch.
Weil das ja klar ist. So, wir gehen ans Telefon. 0331 70 97 110. Tino hat angerufen. Hallo Tino.
Tino, hallo.
Hi. Morgen.
Du hast eine Frage?
Genau, zum Netzwerk. Es war jetzt was ganz anderes. Ihr habt vorhin irgendwie gesagt, dass das irgendwie alles Quatsch ist, wenn man jetzt dem Router sagt, er soll seinen Namen nicht hinaus posaunen, und wenn man sagt, er soll untern, also nur festgelegte MAC-Adressen benutzen, hat sie mich so ein bisschen verunsichert.
Tja, frag mal, wen sie noch verunsichert haben.
ich habe das alles so eingestellt, also dass er den Namen nicht rausposaunen soll, dass er auf einer verminderten Leistung sendet, also dass er nicht überall hin sendet, dass er nur bekannte MAC-Adressen nutzt. Dann habe ich eine WPA2, also ich glaube, das ist diese AES-Verschlüsselung.
Vor allen Dingen hast du ein Internettelefon, ne?
Richtig.
Merkt man. Ja, also lädst gerade große Dateien nebenbei runter.
Es macht es auf jeden Fall nicht unsicherer, wenn du dein Netz versteckst und die Sendeleistung reduzierst und die MAC-Adressen restriktierst. Also das ist auf jeden Fall schon hilfreich. Es macht es nicht unsicherer.
Ja, aber letztendlich ist die Verschlüsselung das, was du haben willst.
Oder genau, und das hat er ja. Also er hat ja gesagt, er hat die Verschlüsselung. Das andere ist dann ja nur noch so optionaler Schnickschnack außenrum. Ja.
Also das tut im Prinzip, also wenn man diese AES-Verschlüsselung hat, das reicht im Prinzip aus. Man muss das andere gar nicht mitnehmen. Also man könnte jetzt auch, er könnte jetzt auch den Namen ins Netz hinausposaunen, das würde im Prinzip nichts machen.
Ja, die, die irgendwie in dein Netz rein wollen, die sehen auch dein Netz, wenn es sich nicht...
Richtig, also
Netz verstecken ist dann gut, wenn du hast halt irgendwie, machst deinen Computer auf und hast 5 Netzwerke. So siehst du 5 Netzwerke und ein 6. ist deins verschlüsselt ist und die anderen 5 sind alle auch auf und wer mal eben schnell Internet braucht, nimmt halt eins von den 5 und nicht dein 6. verschlüsselt, unsichtbares. Mhm. Aber wirkliche Sicherheit bringt's halt nicht so und wer halt die Daten haben will, dem ist es auch egal. Ob es unsichtbar ist oder nicht.
Also gut ist auf jeden Fall diese WPA oder WPA2-Verschlüsselung, weil damit wird dann das schon sehr verhindert, dass man in deinen Verkehr reinschauen kann oder in dein Netzwerk überhaupt reingelangen kann.
Und auch diese Leistungsbegrenzung oder so, bietet das auch noch Sicherheit oder ist das auch...
Na, das verhindert...
Schon dein Gewebe.
Genau, erstens das und zweitens sehen dann deine Nachbarn eine Wand weiter schon mal das Netzwerk wahrscheinlich nicht mehr. Also ja, können es gar nicht erreichen, sozusagen.
Okay.
Ja. Wobei, wie gesagt, also das Einzige, wie soll ich sagen, was wahrscheinlich 99% des Sicherheitszugewinns ausmacht, ist die Verschlüsselung und das restliche 1% kannst du dann aufteilen auf die drei anderen Dinge. Die sind also fallen nicht wirklich ins Gewicht. Ja.
Und dann habe ich nochmal eine Frage, wie kann man diese Internettelefonie, die ich ja gerade mache, wie kann man denn die verschlüsseln?
Ja, also da gibt's...
Was benutzen du eigentlich? Darf ich mal fragen? Was SIP oder Skype? Out oder was benutzt du gerade?
SIP? Ich mache das über 1&1.
Das ist SIP, ja.
Genau.
Es bieten tatsächlich auch ein paar Provider, bieten es schon an, Secure Voice over IP, wo denn die Pakete, die Inhalte verschlüsselt werden. Das hilft natürlich dann tatsächlich auch nur bis dahin, wo sie entschlüsselt werden bei dem Telefonanbieter. Und es hilft zum Beispiel nicht dagegen, dass die Polizei zu dem Telefonanbieter geht und sagt, macht uns jetzt mal bitte hier schneidet mal mit, macht uns den Verkehr auf, den Telefonverkehr. Mhm. Also es hilft halt dagegen, dass irgendwie der Nachbar mitlauscht. Dagegen wird es wohl helfen.
Aber wenn man jetzt eine Fangschaltung hätte oder so, dagegen würde das nicht helfen, dass man so ein abhörsicheres Telefon hätte.
Nee, ein abhörsicheres Telefon, dafür bräuchte es was anderes. Da gibt's auch Sachen, die dann so eine End-to-End-Verschlüsselung machen. Das würde dann funktionieren zwischen den beiden Computern. Also ich würde nur ungern Werbung machen für Skype, aber meines Wissens sind da die Pakete auch verschlüsselt untereinander und zwar auch End-to-End. Korrigiert mich, wenn ich was Falsches sage.
Wenn das stabil funktionieren würde, dann wäre es ja richtig praktisch.
Skype ist, sag ich mal, also ich will da jetzt gar nicht zu weit drauf eingehen, aber also es gibt Leute, die haben sich das ein bisschen genauer angeguckt und die haben natürlich auch potenzielle Sicherheitslücken gefunden. Und den ganzen Aufwand, den Skype getrieben hat, zu verstecken, wie es funktioniert, der ist jetzt eigentlich dahin. Und es ist zu erwarten, dass sich da noch mehr Leute in Zukunft drauf stürzen werden. Oh ja. Und da wird vielleicht noch was passieren in der Zukunft mit Skype.
Was Gutes oder was Böses? Also schwarze Hacker oder weiße Hacker?
Always in motion the future is. Jemand hat im Chat gerade die URL zu dem Stoiber-File als MP3 gepostet.
Ja. Sehr schön.
Ja.
Wie kommen wir da hin zum Chat?
Der Channel Chaos Radio auf dem IRC-Server irc.freenode.net. irc.freenode.net.
Ja, da wird sicherlich auf Nachfrage nochmal der ein oder andere diesen Link posten. Wir haben noch ein paar Leute am Telefon.
Ja.
Eine Frage zu Passwörtern von Jens aus Frankfurt.
Ja, Jens! Hallo.
Ja, ich Mahlzeit.
Hi, ich habe noch eine Frage und zwar, ist es denn möglich, ihr sagtet ja, dass da eine spezielle Partition angelegt wird in Form von so einer Teilfile Und es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass ich selber also mal mein Passwort vielleicht 10 oder 20 Mal falsch eingebe. Und das einfach beim x-ten Mal, sagen wir mal 20. Mal, dass dann der Inhalt komplett gelöscht wird.
Das kann man im Prinzip schon so implementieren in der Software. Also man kann Software so programmieren, dass sie das macht. Aber das ist eben kein, wie soll ich sagen, das ist Bestandteil dieser Software. Und wenn jetzt jemand anders zum Beispiel diese Festplatte bei dir klaut, entwendet, beschlagnahmt, was auch immer, dann kann der einfach andere Software verwenden, die diesen Counter nicht hat, also diesen Fehlbedienungszähler, ja, wie man
noch,
den...
Noch viel besser, also in der Regel ist es so, wenn die Polizei deinen Rechner beschlagnahmt, dann ist das Erste, was sie davon macht, bevor sie ihn einschaltet, ist eine Kopie von der Festplatte machen. Beziehungsweise manchmal lässt sie den Rechner auch bei dir und nimmt nur die Kopie mit, das ist der glücklichere Fall. So, und dann können die halt einfach 10.000 Mal probieren.
Ja, also... solche Fehlbedienungszähler, die funktionieren eigentlich immer nur dann, wenn sie in Hardware implementiert sind und nicht in Software. Ja, also es gibt ja bei den GSM-SIM-Karten, also bei den Handys, auch wenn du zweimal die PIN eingibst, dann musst du eben die Super-PIN und wenn du da noch was falsch machst und so weiter. Und das funktioniert eben nur deswegen zuverlässig, weil das eben in der Hardware dieser SIM-Karte so implementiert ist. Also das kann zwar auch wieder ein Stück Software sein, was da drauf ist, aber das ist, niemand kommt an diesen Speicher heran, ohne dass, also, ja.
Ohne den Chip aufzumachen.
Genau, richtig. Also das ist eben der wesentliche Unterschied. Hingegen, wenn das alles nur in der Software auf dem PC ist, dann kann man da einfach andere Software nehmen und damit ist das Ganze dann umgangen. Es ist eine Augenwischerei, wenn so eine Software was anbietet.
Okay, alles klar.
Gute Nacht.
Tschüss.
Mir fällt doch gerade noch ein, wir hatten in einer der vorigen Datenschleudern auch einen Artikel, wo jemand so eine wirklich Hardcore-Verschlüsselungs- und Sicherungsvariante seines Rechners mal vorgestellt hat, wo der Rechner dann erstmal guckt, ob er im Internet ist und ob er von der richtigen IP eine bestimmte Datei fetchen kann und wenn das nicht ist, dann löscht er gleich die ganze Festplatte und im Detail kann ich das jetzt nicht genau ausführen, aber der Artikel war sehr lesenswert. Also für die da wirklich jetzt sich gegen sämtliche Feinde rüsten wollen, mal ein Datenschleuderarchiv nachblättern.
Es gibt auch Tresore, die man kaufen kann, die dann, die man remote innen sprengen kann. Also da stellt man seinen Rechner in so eine Art, naja, massiven Tresor rein und man kann dann, wenn man irgendwie, was weiß ich, das mit dem Türschloss oder mit irgend sowas verbinden und wenn jemand nicht ordentlich irgendwie authentisiert ist beim Tür aufmachen, dann wird ein Sprengsatz im Schrank gezündet und dann ist der Rechner da drin kaputt. Außen merkt man überhaupt nichts.
Cool. Das will ich.
Ja, das kostet aber ein paar Mark.
Egal. Hauptsache es macht Bumm. Oh Gott, hab ich das gerade gesagt. Noch eine Frage zu Passwörtern. Hallo Yannick.
Ja, hallo. Ich habe eine Frage und zwar, was ist eigentlich, wenn mir meine Platte abrauscht?
Dann sind die Daten ohnehin weg, ob verschlüsselt oder nicht.
Naja,
also
auf jeden Fall, sofern mir der Schaden verträglich ist, kann ich den normalerweise wieder herstellen.
Muss?
Also die Frage ist sozusagen, ob das schlimmer ist, wenn ein verschlüsselter Container kaputt geht oder wenn eine einzelne Datei kaputt geht.
Ja, also beispielsweise bei TrueCrypt habe ich gesehen, kann man sich den Header sichern. Und da ist jetzt die Frage, inwiefern man da die Daten noch wiederherstellen kann. Weil das ist ja vor allen Dingen interessant für Leute, die jetzt mal eben nicht nur so 4 Gigabyte oder sowas an Daten haben, die sie nicht regelmäßig auf eine DVD brennen können, sondern ein bisschen mehr. Kann man ja nicht regelmäßig sichern. Das ist ja vielleicht unpraktisch, wenn dann auf einmal die Platte weg ist.
Ja, das Zeitalter, in dem ganze DVDs im Internet geshared werden.
Ja. Also das ist tatsächlich ein Szenario, wenn du zum Beispiel deine 160 Gigabyte Platte voll hast mit MP3s und kommst nach Hause und stellst fest irgendwie so.
Ups, ja.
Genau.
Ja, also das hängt im Wesentlichen davon ab, wie denn tatsächlich das On-Disk-Layout von diesen, also wie die Daten abgelegt werden von der jeweiligen Verschlüsselungssoftware. Sicherlich, wenn da irgendeine Art von Header ist, dann muss der repliziert werden, also entweder eine Sicherheitskopie oder der wird eben schon von der Software mehrfach abgelegt. Das ist eigentlich das gleiche Problem wie schon bei einem normalen Dateisystem. Ja, es ist so, dass Dateisysteme auch sowas wie einen Superblock zum Beispiel haben häufig und dann wird in dem Dateisystem selber auch schon, ohne dass das irgendein Anwender merken würde, wenn schon mehrere Kopien auf unterschiedlichen Stellen der Platte gehalten
sind. Ich habe dann ja in der Regel bei dem modernen Dateisystem immer mehrfach vorhanden, die
richtig. Zuordnung.
Genau. Also, was auf jeden Fall eine gute Strategie ist, dass du diesen Container erstmal entschlüsselst und dann von da versuchst, eine Datenrettung zu machen.
Ja. So. Und was
eigentlich viel größere Problem ist bei der Verschlüsselung, ist meines Erachtens eher, dass es zu wenig Programme gibt, die wirklich DAO-kompatibel sind.
Also ich von meinem Gefühl her, also da gebe ich ja recht, aber von meinem Gefühl sowas wie TrueCrypt, denke ich, also wenn du, also wie gesagt, das ist ja der Anspruch an die Sendung, die wir eigentlich haben. Also es soll keiner mehr die Ausrede haben, er wusste nicht, wie es geht oder es war zu kompliziert oder so. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir gucken uns mal an, was sind wirklich die Sachen, die Lösungen, die möglichst einfach zu bedienen sind und die wir noch, also vom Technischen her, mit dem Wissen, was wir haben, noch guten Gewissens empfehlen können, die also ausreichend sicher sind.
So, ja, wenn man sich überlegt, dass jetzt gerade erstmal die Postbank überhaupt erstmal anfängt, jetzt Mails zu signieren, damit man jetzt nur noch bei signierten Mails seine PIN-TAN-Kombination rausgibt, ist es natürlich...
Die gibt man nie raus, auch nicht bei einer signierten Mail.
Ja, das ist klar, aber weil was sollte das?
Jetzt denkt er sich gerade, verdammt.
Verdammt.
Ja, jetzt werden die nächsten Phishing-Mails, werden jetzt unten so eine Zeile haben, diese Mail ist elektronisch signiert und garantiert für ihre Sicherheit.
Die ist echt.
Ja, das Problem ist halt wirklich, wenn du irgendwie dich mit Verschlüsselung beschäftigen musst, dann oder deine Daten verschlüsseln willst, dann gibt's halt keinen Weg da drumherum, sich auch wirklich ein bisschen damit zu beschäftigen. Das ist halt leider so. Also man muss ein bisschen nachdenken, wenn man seine Daten eben sicher haben will. Und es geht da nicht so die Klick- und Los-geht's-Lösung.
Ja, aber ich glaube, das ist genau das Problem, warum das so wenige Leute machen.
Ja, aber das ist im realen Leben auch so. Also wenn du irgendwie ein sicheres Schloss an der Türe haben willst oder so, dann musst du dich auch ein bisschen mit Schlössern beschäftigen.
Dann nimmt man ist einfach nicht so. Das alte vorherige Schloss von Oma.
Also Sicherheit ist immer ein Kompromiss im Verhältnis zur Bequemlichkeit und ganz klar, also wenn du die Daten sicherer haben willst, dann musst du da ein bisschen Abstriche bei der Bequemlichkeit machen. Der führt einfach schon allein, dass du immer irgendwie nochmal ein extra Passwort eingeben musst oder sowas, aber ja, hey, so ist es halt.
Ja, lieber sicher als ein auf einmal ist den Bach runtergegangen.
Genau.
Ja, okay, ich bedanke mich.
Super.
Kleine, ja, gute Nacht, Janik. Tschüss. Ich würde vorschlagen, wir machen Nachrichten, falls unser Nachrichtensprecher
da kommt.
Du hast jetzt genau 39 Sekunden Zeit.
So klang er bei seinem exklusiven Radiokonzert live in den Fritz-Studios. Und so wird er auf der großen Bühne in Tempodrom klingen.
Hello, I'm Adam Green.
Fritz präsentiert Adam Green live in Berlin.
Jessica, Jessica Simpson.
Morgen Abend ab 20 Uhr. I wanna dance with Emily. Im Tempodrom am Anhalter Bahnhof. Adam Green live in Berlin.
Und im Radio Fritz.
Vom RBB.
Exakt 12:30.
Fritz Info.
Nachrichten.
Mit Mario Bartsch.
Der UN-Sicherheitsrat hat den Iran aufgefordert, binnen 30 Tagen seine Aktivitäten zur Urananreicherung einzustellen. Eine entsprechende Erklärung verabschiedeten die 15 Mitglieder des höchsten Gremiums der Vereinten Nationen am späten Abend in New York einstimmig. Der Text war in den vergangenen 3 Wochen von den 5 UN-Vetomächten ausgehandelt worden. Nach fast 5 Stunden ist in Berlin am späten Abend ein Spitzentreffen der Koalition zur geplanten Gesundheitsreform zu Ende gegangen. Ergebnisse wurden zunächst nicht bekannt. Ziel der Beratung ist ein Kompromiss zwischen den beiden Modellen von Union und SPD, der Gesundheitsprämie und der Bürgerversicherung. Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes der Länder hat die Gewerkschaft Verdi den Druck auf die Arbeitgeber verstärkt. Auf einer Großkundgebung in Hannover protestierten 12.000 Beschäftigte gegen längere Arbeitszeiten. Verdi-Chef Psirske forderte die Tarifgemeinschaft der Länder auf, die Verhandlungen wieder aufzunehmen. Im Tarifkonflikt der Klinikärzte bleiben die Fronten verhärtet. Ein Sondierungsgespräch am Nachmittag scheiterte. Die Streiks werden deshalb fortgesetzt. Palästinenser Präsident Abbas hat am Abend in Gaza die neue palästinensische Regierung vereidigt. Sie steht unter der Führung der radikal-islamischen Hamas-Bewegung. Einige Mitglieder des neuen Kabinetts und der Ministerpräsident Hanya mussten ihren Amtszeit im Westjordanland abgeben. Sie hatten von Israel keine Reiseerlaubnis für den Gazastreifen erhalten.
Wetter.
Heute Nacht bleibt es meist trocken bei Tiefstwerten zwischen plus 4 und 0 Grad. Am Tag wird's heiter bis wolkig, bei Höchsttemperaturen zwischen 11 und 14 Grad.
Verkehr.
B158 Berlin-Angermünde zwischen Kreuzung Blumenberg und Kreuzung Tiefensee gibt's in beiden Richtungen Gefahr durch Tiere auf der Fahrbahn. Zwischen Seefeld und Warmneuchen, Moment, liegt ein toter Fuchs auf der Fahrbahn. Oh. Hier dann guten Appetit. Naja, lassen wir das. Gute Fahrt ansonsten.
Vielen Dank, Mario Bartsch.
Und wenn im Radio 103,2, dann Fritz in Spremberg.
Chaos Radio 111 ist es, was ihr hört. Eine knappe halbe Stunde haben wir noch Zeit und es geht um Verschlüsselung von Daten und natürlich auch Verschlüsselung von Kommunikation. Da haben wir noch gar nicht so viel. Naja gut, GNU-PG benutzt man, oder? Also wie verschlüssel ich meine Kommunikation?
Ja, ja, das ist das jetzt so,
wollen Nö. Wir? Wollen wir nicht, wir können es auch lassen.
Also ich meine, das ist ein Thema für sich, da kann man sicher, und wir haben da auch sicher auch schon mindestens ein Chaos-Radio drüber gehabt.
Also das Thema, oder im Untertitel heißt es ja auch, also Briefe, Datentresore, Briefumschläge und sowas. Also klar, wir wollen sagen, es gibt GNU-PG und ja, es gibt es und es ist gut für E-Mail-Verschlüsselung, benutzt es.
Wie ist es eigentlich mit meinen externen Festplatten? Kann ich die genauso verschlüsseln wie die interne Festplatte in meinem Rechner?
Also ja, du kannst da genauso ein Encrypted Disk Image, also ein verschlüsseltes Disk Image erstellen und das einfach auf deine externe Festplatte legen und einfach dann da in dieses mitwachsende Image jetzt auf deinem Mac zum Beispiel.
Aber es ist schon gewachsen, also die ist schon voll. Kann ich da was drüber stülpen oder muss ich dann alles erstmal runternehmen und wieder
zurückschieben? Ja, da musst du erst ein bisschen hin und her schieben.
Das ist im Zweifelsfall richtig hässlich Arbeit, ne?
Ja, also ich habe gerade bei jemand im Club das gemacht. Der wollte nämlich auch seine externe Festplatte verschlüsselt haben und der hat aber jetzt gerade eine leere Festplatte und da haben wir dann einfach ein Image draufgelegt.
Ja, da sehe ich den Business-Zweig des Festplattenverleihs aufkommen. Das muss ich mal eben eine Festplatte langsam umkopieren.
Stimmt, gar nicht schlecht. Also falls
das ist auch total praktisch, um an ganz viele MP3s und Filme und Pornosammlungen zu kommen.
Festplattenverleih, ja. Das
ist lass uns telefonieren. Zum Beispiel mit Thorsten, der hat eine Frage zu Swap-Dateien.
Jo.
Hallo, bin ich drauf?
Ja, bist drauf.
Okay, alles klar. Hallo erstmal.
Bist du gut drauf?
wo bist denn drauf?
Nein,
Spaß beiseite. Erzähl. Ja.
Nee, man kann ja Betriebssysteme von CD booten, zum Beispiel Knoppix oder dieses Bart.pe.
Yeah.
Ist da sichergestellt, dass da der Arbeitsspeicher nicht auf die Festplatte ausgelagert wird, also in so eine Swap-Datei oder...
Die verwenden in der Regel überhaupt, also solange du als Anwender das nicht anders konfigurierst, verwenden die von sich aus überhaupt nichts auf der Festplatte, diese Live-Distributionen.
Von Knoppix weiß ich, dass man es so einstellen kann, dass es, ob er es macht oder
nicht. Die grundsätzliche Idee ist ja, dass deine Festplatte nicht angefasst wird und die Dinger funktionieren ja im Prinzip auch ohne Festplatte sogar.
Ja. Könnte man die, also von CD bootende Betriebssystem und dann nur die verschlüsselten Dateien auf der Festplatte lassen?
Von welchen verschlüsselten Dateien redest du jetzt?
Ja, wenn man zum Beispiel mit TrueCrypt eine Datei verschlüsselt, dann könnte man ein Betriebssystem von der CD starten und dann nur die verschlüsselten Dateien von der Festplatte mounten.
Ja, wo ist dann der, also was versprichst du dir dann in dem Fall davon, dass du von CD wurdest?
Na, dass nichts auf der Festplatte landet. Also ich benutze auch TrueCrypt jetzt unter Windows.
Es funktioniert, halt, muss ich mal kurz erwähnen, es geht auch unter Linux, das heißt, man kann die Container von beiden Betriebssystemen aus dann lesen, was auch ein Vorteil noch ist für Leute, die beides benutzen.
Ja, und ich hatte noch festgestellt, dass halt ein Teil der Daten nicht in den Container landen, sondern auch noch im unverschlüsselten Teil und deshalb wollte ich halt von einer Live-CD die ganze booten dann.
Ja, der Vorteil ist natürlich, wenn du sagst, nimmst jetzt einfach die ganze Festplatte und verschlüsselst sie, dann kannst du natürlich die Verschlüsselung quasi von der CD starten und dann mit der Festplatte weitermachen. Aber gerade wenn du ein Unix, ein Linux benutzt, ist es natürlich ganz, ganz einfach zu sagen, dass irgendwie alles, was in deinem Home-Verzeichnis ist, ist dann einfach verschlüsselt und sind dann einfach deine Dateien, deine Mails und weiß nicht was alles.
Ja, teilweise muss man ja noch Windows benutzen.
Ja, da kannst du dann zum Beispiel sagen, du machst einen, also das wäre dann meine Empfehlung, wenn du sagst TrueCrypt, machst einen Container, formatierst diesen Container, also man muss das auch machen, man muss diese Container dann noch formatieren, die sind sozusagen wie eine leere Festplatte denn, und erzeugst dann in Dateisystemen zum Beispiel dann FAT32. Das ist ein System, ein Dateisystem, was beide Windows und Linux lesen und schreiben können. Mit NTFS geht es nicht. Und dann kannst du diesen Container wunderbar zwischen beiden Betriebssystemen abwechselnd benutzen, lesen und schreiben.
Ja, mache ich auch schon so, aber das Problem ist halt bei Windows, da landet halt ein Teil in der Registry oder in der Dateitabelle oder in der Auslagerungsdatei und deshalb wollte ich halt irgendwie mit Bart.pe oder wie das heißt.
Also wenn du genug Speicher hast, dann kannst du natürlich die Auslagerungsdatei unter Windows auch komplett abschalten. Das geht ja, du kannst sagen Größe 0, dann wird nichts ausgelagert.
Dann verhält sich das Windows aber bestimmt super, oder?
Nö, nicht schlimmer als ein Mac mit wenig RAM.
Die Swap-Monster.
Und zwar, das geht über Systemeigenschaften, also Arbeitsplatz-Systemeigenschaften. Und dann, Findest du schon. Unter Leistungsoptionen erweitert, virtuelle Arbeitsspeicher, und da kannst du das einstellen.
Und dieses DM-Crypt, gibt es das nur für Debian oder auch noch für andere Linux-Distributionen?
DM-Crypt ist Teil vom Kernel. Also das ist ein Mechanismus im Kernel, der generell Block-Devices verschlüsseln kann. Und das ist also in jeder Linux-Distribution vorhanden. Es gibt also da Konfigurationssoftware dazu, aber die ist auch bei allen gängigen Distributionen mitgeliefert.
Okay, dann ja, danke erstmal.
Okay, gute Nacht, Thorsten.
Ja, tschüss.
Ciao.
Okay, denn.
Wenn ihr noch Sachen habt, chaosradio@ccc.de, schickt uns das, wir versuchen zu antworten.
Wir versuchen es zumindest. Ja, nochmal eine Frage zu Voice-over-IP.
Ja.
Roland.
Ja, hallo.
Hallo.
Also ich habe das noch nicht selbst ausprobiert, aber vorhin hat ein Anrufer gefragt wegen der Verschlüsselung für Voice-over-IP. Ich habe, glaube ich, auf den Webseiten von dem Programm X-Lite gelesen, da gibt es auch eine Bezahlversion und die hätte dann Verschlüsselung eingebaut zwischen den beiden Teilnehmern, die das benutzen. Ist da was bekannt?
Na, die Software speziell kenne ich jetzt nicht, aber es ist halt so, es gibt eine Reihe von Standards auch oder mehr oder weniger Standards, was Verschlüsselung bei Voice-over-IP betrifft. Aber das ist halt auch wieder ein sehr komplexes Thema. Also die Voice-over-IP-Protokolle sind an sich sehr viel komplexer und vielfältiger als jetzt bei E-Mail zum Beispiel. Und selbst bei E-Mail muss man ja auch schon unterscheiden zwischen der Transport-Level-Verschlüsselung, zwischen der End-to-End-Verschlüsselung mit GPG und so weiter. Und bei Voice-over-IP gibt es jetzt auch unterschiedliche Verfahren. Es gibt also einmal ein Verfahren, das war so, glaube ich, das erste, was bekannt war, dass man bei SIP die Metadaten mit GPG verschlüsselt, also gemäß dem OpenPGP-Standard. Da sind aber dann die eigentlichen Gesprächsdaten noch nicht drunter, also die Sprache. Dann gibt es die Variante, wo man mit TLS, also dem Abkömmling oder dem Nachfolger von SSL, arbeitet, sowohl für die Metadaten als auch für die Sprachdaten. Also das ist sehr viel Unterschiedliches, alleine schon jetzt im Bereich SIP verfügbar und implementiert, und da ist halt dann natürlich jedes Programm hat da andere Optionen, jedes Programm unterstützt irgendwas oder nicht, manche erfinden irgendwas Eigenes, das ist alles noch ein bisschen unübersichtlich und noch nicht sonderlich kompatibel.
Also müssten auf jeden Fall beide Teilnehmer das gleiche Programm verwenden, einfach.
Das ist mit Sicherheit immer die beste Variante, ja.
Okay, schönen Dank.
Gerne, tschüss. Was haben wir hier noch? Tim aus dem Prenzlauer Berg.
Hallo
Tim.
Ich habe mal eine Frage zur rechtlichen Seite der Verschlüsselung. Und zwar, ich habe auch toll alles, irgendwie eine verschlüsselte Partition auf meinen Rechnern. Und irgendwie geht aber immer so das Gerücht um, dass im Falle einer Hausdurchsuchung der Schlüssel rausgerückt werden muss von mir. Die werden mich zwingen, den Schlüssel rauszurücken. Wisst ihr da was zu? Könnt ihr dazu was sagen, wie die rechtliche Seite dabei ist?
Hatten wir relativ am Anfang der Sendung schon mal. Also so, okay. Du musst dabei unterscheiden, kein Problem. Also vielleicht nochmal ganz kurz, du musst unterscheiden, ob du dabei Beschuldigter bist oder Zeuge.
Okay. So,
und wenn du Beschuldigter bist, dann musst du schon mal gar nichts sagen und auch überhaupt gar nicht daran mitwirken, dass du dich belastest. Da wird dir im Zweifelsfall dann auch dein Anwalt weiterhelfen, aber grundsätzlich ist es so, du sagst nichts, machst nichts, hast keine Ahnung und überhaupt, die sollen sich zum Teufel scheren. Das hilft in letzter Konsequenz auch. Was anderes ist, wenn du als Zeuge geladen wirst, dann können sie dich möglicherweise zwingen. So, und da gibt es irgendwie ein bisschen einen Umweg, da muss sich aber auf jeden Fall auch ein Anwalt beraten, dass du sagst, naja, ich habe da aber Material auf der Festplatte, was mich selbst belasten würde. So, damit würde ich mich selbst beschuldigen, einer Straftat zum Beispiel, nehmen wir mal Kinderpornografie, du hast dann halt irgendwelche Fotos da drauf.
Steuerhinterziehung.
Angenehmer. Das haben wir, ja, genau, ist angenehmer.
Deswegen haben sie mich mal dran gekriegt, das ist gar nicht so angenehm.
Und das musst du allerdings glaubhaft machen. Das heißt also, das darf dann nicht nur wie so eine Ausrede klingen, aber auch da berät dich dann im Zweifelsfall deinen Anwalt.
Okay, also es ist letztlich wie ganz normales Aussageverweigerungsrecht.
Richtig,
ja, genau. Es ging immer genau Zurück darum, dass es da irgendwie noch eine spezielle Rechtsgebung gibt für den Fall oder so.
Nein, gibt's nicht. Du driftest also irgendwie gerade ab. Ist da irgendwie, hast du auch Voice over IP?
Nee, ich
hab
hier mit Handy gerade.
Achso,
ich hab hier gerade mit Handy.
Genau, so ist es. Also wie normales Aussageverweigerungsrecht auch, ja.
Alles klar, vielen Dank.
Ja, gute Nacht, tschüss. Dann Kevin aus Wetzlar.
Hallo?
Hallo? Ja.
Hi.
Und guten Morgen, Jungs. Alles klar?
Ja, Mahlzeit.
Ja, super. Und selbst?
Bei mir auch. Ich rufe wegen Folgenden an, und zwar ISDN-Verschlüsselung. Gibt es eigentlich irgendwie eine günstige Möglichkeit, also ein Zusatzgerät für ISDN-Telefone für einen ESDN-Anschluss zu kaufen, so dass man halt, keine Ahnung, wenn man halt mit einem Freund oft telefoniert, dass man sagt, hier, wir kaufen uns das Ding, oder vielleicht sogar einfacher Bauplan, der zusammenzulöten ist, um einfach ESDN-Telefonate zu verschlüsseln.
Du hast kein Internet, also kein DSL oder sowas zusätzlich, wo du Internet drüber machst. Also das wäre der einfachere Weg, sage ich mal, wenn du eine Software benutzt, die einfach dann über Internet...
Das stimmt schon, also es geht mir halt auch darum, ich denke mir, das wird bei vielen auch so sein, dass einfach vielleicht auch nicht immer die Internetverbindung auf beiden Seiten besteht. Ich sag mal, vielleicht ist jemand an gewissen Stellen, wo also ein Telefon ist eigentlich immer überall so, ja, überall vor Ort, ja.
Wobei natürlich nochmal ein Unterschied ist zwischen einem ISDN-Anschluss, wo du rankommst, und einem normalen Telefon.
Okay, ich gehe schon mal davon aus...
Taschentuch mal, vor die Sprechmuschel halten.
Ich gehe mal schon mal davon aus, dass an beiden halt ein digitaler Telefonanschluss vorhanden ist. Und ich hatte ein verstorbenes Mitglied vom CCC hatte ja mal so etwas gemacht, irgendwie ein Bausatz, der... Ja,
seine Diplomarbeit war das.
Genau. Und ja, ich habe davon auch gar nichts mehr gehört, weil ich denke mir, alle haben den ESDN-Telefonanschluss und gibt es da irgendwie einfache Möglichkeiten oder günstige Endgeräte?
Also günstige nicht. Es gibt natürlich welche für den .gov-Bereich sozusagen, also den Regierungsbereich oder für Behörden, die sowas anbieten. Das ist natürlich in der entsprechenden Preisklasse.
Nee, das ist ja klar. Dafür gibt es ja eigentlich in allem, also klar, ich gebe dir die Sicherheitsfirmen, die bieten dann 3.000, 4.000, 5.000 Euro. Es ist wie alle Sachen Dinge an, aber also kennt ihr irgendwas, wo man hier, telefoniert jeder, ISDN, günstig irgendein Zusatzgerät sich holen kann?
Nein.
Nicht, okay.
Ja, sorry, ist leider so.
Was natürlich auch eine Variante ist, nimmst einen Laptop, eine ISDN-Karte und baust dann eine Software drauf, die das verschlüsselt macht, dann
das wäre das. Okay, klar, okay.
Cool. Also eben.
Dann ist er wieder der...
Ja. Ja, also bei Voice-over-IP sieht es da besser aus, bei ISDN eher weniger. Ich bezweifle auch, dass sich das jetzt groß ändern wird, weil das Rent geht ja eigentlich weg hin. Also für die Power-User, sage ich mal, geht das Rent ja eindeutig hin weg vom ISDN-Anschluss. Wozu braucht man den noch? Also man für das paar Mal telefonieren nimmt man Voice-over-IP. Das ist eh günstiger. Irgendwie die Grundgebühr für den ISDN-Anschluss, die kann man sich schon sparen.
Ja, das stimmt. Das Potenzial wird jetzt auf jeden Fall mal größer, was auch schon jetzt unheimlich weit verbreitet ist, aber das ist ja der Zustand mit dieser Verschlüsselung beim ISDN, dass ich da bisher auch wirklich bisher wenig gefunden habe. Die ist ja schon seit einigen Jahren. Und vor einigen Jahren war das Ding mit dem Voice-over-IP ja auch noch nicht so der Renner überall.
Ja, ja.
Und ich, ja, okay, keine Ahnung, woran das jetzt liegt, ja. Vielleicht wollen da ein paar Leute nicht, dass sich damit damals welche beschäftigt haben. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber nun gut, wenn ihr sagt, es gibt nichts, jetzt geht's ja eh auf Voice-over-IP.
Okay, Kevin, gute Nacht.
Jo, euch auch.
Ciao. Tschüss. So, und jetzt, pass auf, jetzt Matze.
Hallo, Jäger.
Matze hat eine Meta-Frage.
Also nicht direkt Meta-Frage, aber ich bin absoluter Newbie, was Sicherheit angeht. Und zwar, ich habe ein Netzwerk zu Hause, unter anderem mit WLAN, und es ist ein gemischtes Netzwerk zwischen Windows und Windows-PCs und zwei Macs. Und ich verschlüssel, das Einzige, was verschlüsselt ist, ist praktisch der WLAN-Zugang und ansonsten nichts. Und ihr hattet eben, ich bin leider zu spät gekommen, ihr hattet eben so ein Thema, wie kann ich meinen Mac sicher machen? Ich habe das irgendwie nicht ganz so mitbekommen. Ist das jetzt gefährlich, was ich mache, weil ich nichts verschlüssel, oder?
Naja, das kommt wieder auf das Bedrohungsszenario an, was du fürchtest. Also, wenn du jetzt Angst hast, dass jemand über das Netzwerk, über WLAN sozusagen auf deinen Mac eindringt, das besteht jetzt erstmal nicht so, weil du natürlich, also ein Passwort, wie gesagt, am Anfang beim Installieren deines Macs setzt, und jeder, der dann auf deine Daten zugreifen will, sich ja erstmal auf deinem Computer einloggen muss mit genau diesem Passwort. Und wenn du das nicht kennst, dann kommt er auch erstmal nicht rein.
Genau, also da brauche ich mir demzufolge nicht viel Sorgen machen.
Genau.
Also über WLAN jedenfalls zu Hause im Heimnetzwerk. Jetzt aber was anderes. Wenn ich zum Beispiel einen Router, den habe ich jetzt auch zu Hause, und jemand klingt sich ein und will auf meinen Mac zugreifen, würde jetzt meinetwegen meinen Benutzernamen und mein Kennwort kennen. Bei Windows ist es ja so, dass ich einzelne Ordner freigeben kann. Mhm. Wenn aber jemand den Benutzernamen und das Kennwort für meinen Mac kennt, der hat Vollzugriff auf meinen kompletten
kompletten Rechner. Und da gab es mal so ein Programm, das nennt sich SharePoint.
Genau, das gibt es auch immer noch, soweit ich weiß.
Genau, ich habe das auch installiert und irgendwie, wenn sich jemand auf meinem Rechner einloggt, der sieht trotzdem alles, obwohl ich SharePoint aktiviert habe und nur einzelne Ordner freigegeben habe.
Ja, das ist allerdings war, das ist ein bisschen schwierig zu konfigurieren gewesen. Ich brauchte auch jedes Mal, wenn ich da so einen Ordner einrichte, so 3-4 Testläufe, bis es dann so funktioniert, wie ich das haben will. Also ich kann dir da auch gerade keine konkrete Hilfestellung geben, außer eben, du kannst natürlich unter macOS in den Systemeinstellungen auch einfach alle Zugriffe ausmachen. Also es gibt ja Windows-Sharing oder entfernte Anmeldung, wie es in Deutsch heißt, für SSH. Ja. Und wenn du da einfach das Häkchen wegmachst, dann gibt es sozusagen keinen Weg zu deinem Computer.
Gut, also das heißt, wenn ich dann doch Daten austauschen möchte privat, dann müsste ich praktisch jetzt wieder in die Systemeinstellung gehen und müsste es wieder aktivieren.
Genau,
USB-Stick.
Ja, dann ist aber auch, also in dem Moment, wo du wieder über eben ein unverschlüsseltes WLAN zum Beispiel Daten austauschst, dann kann natürlich auch jemand mitschneiden, ja, das ist also auch zu berücksichtigen.
Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt als Beispiel diese Airport-Steckdosen-Station da habe, die ist ja von Grund auf eigentlich verschlüsselt.
Ja, die hat auf jeden Fall auch dieses WPA als Verschlüsselung.
Genau.
Genau, ja.
Das heißt, da brauche ich mir. Habt ihr denn jetzt für mich als Heim-User irgendeinen Tipp, was ich auf jeden Fall machen sollte, um irgendwelchen Angriffen oder sei es, wenn jemand an meinen Rechner geht, dass er da nicht rankommt? Holger hatte da irgendwas eben gesagt.
Mit der Festplattenprogramm.
Was habe ich gesagt?
Na, Holger hat die ganze Zeit gesagt, auf jeden Fall, er muss jetzt nach Hause und irgendwas machen.
Ja, aber ich muss nach Hause.
Sein WLAN-Router an sich.
Ja, erstmal das Flash. Ich muss nach Hause noch ein Fläschchen aufmachen.
Also, ich meine, wir tun uns da mit Empfehlungen schon etwas schwierig. Ich meine, wir haben jetzt in der Sendung ja erstmal beschrieben, was es so für Bedrohungsszenarien gibt und wie man sich vielleicht dagegen irgendwie wehren kann. Und sozusagen, ohne dass du uns sagst, gegen was du dich schützen willst, ist es schwierig, eine Antwort zu geben.
Das stimmt.
Ja.
Na gut, dann sollte ich mir vielleicht meine Frage konkreter überlegen.
Schick's
einfach nochmal per Mail zur Not.
Na gut, okay.
Ja.
Genau. chaosradio@ccc.de.
Schreibe ich euch.
Danke.
Alles klar.
Macht Mathe.
Genau. Ja, interessante Frage kam von Steffen per Mail, nämlich gibt es auch MP3-Player, die
fand ich auch spannend.
Ja. Wobei natürlich muss man sagen, dass wir im Moment in Deutschland ja die Situation noch haben, dass ein MP3-Player mit Musik drauf erstmal so kein Problem an sich ist. Weil das ist jetzt eigentlich ein anderes Thema, aber es ist erstmal nicht strafbar, einen MP3-Player mit Musik drauf zu haben. Das heißt also,
das ist aber schön.
Ja, das ist schön, dass es noch gibt. Aber man muss natürlich in jedem Fall.
Und wenn es Lanzer MP3s sind?
Die hat man ja nicht auf seinem MP3-Player. Ja,
natürlich nicht. Aber
da gehen ja die Ohren von kaputt.
Das war da bei MP3 doch sowieso, hat man doch auch vor ein paar
Monaten. Kenne ich aber auch Kopfhörer bei Fritz, bei dem man die Ohren kaputt geht.
Ja, diese kleinen weißen, das sind diese kleinen weißen Kopfhörer, die wir den iPod-Usern abgenommen haben.
Ich denke aber gerade bei Videos auch, also wir kommen ja bald auch ins Zeitalter der mobilen Videoplayer und sind schon da, da ist es durchaus interessant auch, weil ein Film, wenn ich sozusagen Kino starte, also ist ja immer so beliebtes, ich sitze im Zug, gucke auf dem Laptop irgendwie einen Film und dann kommt halt irgendwie der BGS durch, weil ich irgendwie gerade nach Holland fahre. Und dann gucken wir drauf, Moment mal, der Film läuft doch aber erst nächste Woche hier in den Kinos an. Wo haben Sie den her? So, dann bin ich natürlich in einer bisschen Erklärungsnot.
Warten Sie, das sage ich Ihnen, wenn ich meinen Rechner runtergefahren habe.
Ja. Mein Chef ist auch früher immer zum Mac-Laden gegangen mit seinem Notebook, wenn er schon ein neues Release drauf hatte, was es noch gar nicht gab. Und
die Standardantwort von Frank müsste dann eigentlich sein, ja, woher kennen Sie denn dann den Film schon?
Genau.
Auch schön, ja.
Ja. We'll be right back.
machst du nochmal mit Office
Space? Was? Ich soll den Office Space Regler nochmal aufmachen. Ja. Dann mache ich nochmal den Office Space Regler auf. So, bitte.
So, Peter, what's happening?
Wir fassen zusammen. Ich will verschlüsseln meine Daten, also die Daten auf meiner Festplatte. Was benutze ich, wenn ich Windows-User bin?
Ich würde empfehlen, TrueCrypt zu nehmen. Ich hoffe, es gibt keine Leute, die da draußen Leute, die negative Erfahrungen damit gemacht haben. Wenn ihr das gemacht habt, dann schreibt uns, dann werden wir das nicht weiter empfehlen. Mhm. Aber es ist ein Programm hier, wo der Quellcode offen ist, es ist kostenlos, es scheint zu funktionieren, es ist für meinen Geschmack, also schon einfach zu bedienen, also deutlich einfacher als mit anderen Programmen. Es ist nicht ganz so einfach wie die von Windows eingebaute Verschlüsselung. Die macht es mir aber sehr einfach, meine Daten nicht zu verschlüsseln oder falsch zu verschlüsseln.
Zerschlüsseln.
Und zumindest von uns hier hat wohl niemand die Möglichkeit, den Quellcode zu sehen dafür.
TrueCrypt für Windows. TrueCrypt,
www.truecrypt.org.
Für Linux?
Ja, Device Mapper Crypto, DM-Crypt ist das, was man haben will.
Das klingt gleich auch schon viel liter als bei Windows.
Ja, Device Mapper ist halt einfach auch ein
Crypto. Hat so eine gewisse Grandezza in sich.
Jawohl.
Und für Mac einfach das, was das Betriebssystem mitliefert.
Firewall. Ja, es gibt natürlich auch noch andere Tools, so als Freeware. Da kann ich allerdings keine Aussage zu machen. Aber bis jetzt gab es auch keine großen Bedenken gegen dieses Firewall. Und nach den ersten Kinderkrankheiten scheint es problemlos zu funktionieren, es sei denn, der Strom wird spontan entnommen.
Meine Mails verschlüssel ich mit GnuPG?
Ja.
Oder irgendwas anderem?
Nee. Also es gibt auch noch dieses PGP, die kommerzielle Variante, aber ja.
Also prinzipiell, wenn du Thunderbird benutzt, was du ja sinnvollerweise tust für deine Mails, zumindest wenn du Windows hast.
Nö, hab ich nicht.
Also auf Mac gibt's auch so ein Plugin für...
Ich weiß, ich hab's für Mail ab.
Genau. Ja, genau. Also auf Mac gibt's auch Thunderbird.
Ja, ja genau. Das also ja, zumindest dafür gibt es ein GnuPG-Plugin und das funktioniert einfach auf Knopfdruck und fühlt sich gut an, ist gut zu bedienen. Man sollte sich auf jeden Fall mal nochmal genau vorher durchlesen. Es gibt ganz einfache Anleitungen dafür und auch gut erklärt, wie das mit dieser sogenannten Public-Key-Verschlüsselung funktioniert. Das heißt also, es ist nicht ganz einfach, also wer das noch nie gemacht hat, für den ist es irgendwie schwer zu verstehen, dass ich einfach einen Schlüssel rausgeben kann, der einfach wirklich öffentlich ist, den jeder haben kann. Wie das denn funktioniert, dass es dann trotzdem noch sicher ist alles.
Ja, und das GnuPG selbst noch zu installieren, ist natürlich auch noch ein kleiner...
Zumindest nicht auf dem Mac.
Also ja, eben. Fand ich nicht. Also ich bin nun wirklich, weit davon entfernt, Lead zu sein, aber ich fand das so schlimm nicht.
Ja, wie gesagt, das Problem ist da die aktuellste Version. Also es gab letztens so eine Security oder ein Sicherheitsloch in GnuPG und bei Mac sind sie da immer sehr langsam mit dem Installer-Programm, das zu aktualisieren. Und wenn man da wirklich up-to-date sein will, dann sollte man das doch von Hand kompilieren.
Ich texte dich morgen mal an.
Super.
Das war Chaos Radio 111.
Vielleicht noch eine ganz kurze Anekdote zur Mail-Verschlüsselung.
Oh, ja.
Der CCC hat nämlich gerade das Jahrhundertprojekt angegangen, seine interne Mailingliste, sozusagen das Herzstück der internen Kommunikation auf PGP, beziehungsweise also verschlüsselte GnuPG-Mails umzustellen. Und es ist ein großartiges soziales Experiment. Da stehen jetzt Leute fest, die seit, weiß nicht, 10 Jahren im CCC sind. Ups, wie macht man das denn mit der Verschlüsselung? Was muss ich denn da einrichten? Dann kommen natürlich so die 200 Testmails auf der Liste. Mal gespannt, ob das klappt. Es ist natürlich auch totaler Unfug im Prinzip, eine Mailingliste mit mehreren hundert Personen da was zu verschlüsseln, weil es gibt einfach de facto so kein Vertrauen mehr und sowas. Aber es ist
Post.
Ein interessantes technisches Experiment. Und wenn wir sagen, okay, wir können das mit 400 Leuten, dann könnt ihr das mit eurer 10-Leute-Mailingliste auf jeden Fall auch.
Jetzt aber, das war Chaos Radio 111. Alles Wissenswerte steht auf chaosradio.ccc.de.
Oh, and I almost forgot. Friday is Hawaiian Shirt Day. Wear a Hawaiian shirt and jeans.
Okay.
Moment.
Ist gut jetzt. Das war Chaos Radio 111. Alles Wissenswerte gibt es auf chaosradio.ccc.de.
Yeah.
Den Podcast gibt es früher oder später dann auch im Netz beziehungsweise über iTunes unmittelbar zu beziehen. Wer Fragen hat, mailt an
chaosradio@ccc.de.
Genau. Mahlzeit.
Mahlzeit. Vielen Dank, Frank. Vielen
Und
Dank,
jetzt gucken Harald. Wir vielen das Dank, Huckel. Miss Ostdeutschland Video.
Miss Ostdeutschland Video, genau, das war's. Gute Nacht euch im Anschluss der Night Flight mit Martin Petersdorf.